Löwengebrüll. Hier ist der offizielle Podcast des KSV Hessen-Kassel. Moin, moin, liebe Löwenfans, ich bin Patrick Schumacher. Willkommen zur letzten Folge des Jahres. Es ist Zeit, um Bilanz zu ziehen und das macht man am besten mit einem Mann, der die Gesamtverantwortung trägt, mit Leidenschaft und Mut von Beginn an hier dabei ist. Früher schon auf dem Platz, heute im Office. Und deswegen würde ich sagen, auf geht's. Hier ist Löwengebrüll, der offizielle KSV-Podcast und hier ist mein Gast.
Das bin ich, mein Steckbrief.
Name?
Sören Gonter.
Position?
Geschäftsführer.
Alter?
Oh, gute Frage. Bald 39, heute ja. Noch 38.
Ja, nächste Woche ist es soweit.
So genau. Ist es. Mhm.
Lieblingsfarbe?
Rot.
Passt zum Club heute, ja. Lieblingsessen?
Boah, so ein schönes Rinderfilet, da könnte ich doch wirklich gerade das Wasser im Mund zusammen schmecken gerade, ja.
Achtest du immer noch auf die Ernährung?
Leider zu wenig. Also ich bin schon Typ Genussmensch und war zu meiner Spielerzeit schon nicht mit Stoffwechsel gesegnet. Insofern muss ich es immer wieder, weil sonst gehe ich zu weit auseinander, weil der Sport kommt leider zu kurz, seitdem ich die Seiten gewechselt habe.
Echt? Aber du siehst immer noch komplett sportlich.
Ja, ich kenne mich aber auch anders und deswegen bin ich, glaube ich, noch ein bisschen zu eitel, um da jetzt irgendwie komplett auf gar nichts mehr zu achten.
Okay. Lieblings-Bundesliga-Club?
Naja, da müssen wir schon die Eintracht nennen als Hesse-Bub. Ich weiß natürlich um die Nordhessen und die Südhessen, keine Frage.
Eigentlich
aber
muss ich jetzt
dem,
die rote Karte ziehen.
Dem muss man sich stellen, da bin ich ein bisschen Bundesland-patriotistisch.
Patriotisch. Ja, sorry. Ich war so sicher, dass du Pauli sagst.
Jetzt, wo du es sagst, ja, nein, ich sage Pauli, genau, aber wenn du selber gespielt hast, ist es nicht mehr so, dass du jetzt sagst, du bist irgendwie Fan von einer Mannschaft, insofern ist das immer so eine Sache, wo du erstmal länger überlegen musst.
Aber du hast tatsächlich mal, ich weiß gar nicht, wem Interview gegeben, das war sehr früh noch in deiner Karriere und da hast du tatsächlich auch gesagt, die Eintracht ist schon so ein bisschen dein Club gewesen, ne?
Naja, jetzt nicht von Anfang an und nicht so verrückt wie meine beiden Schwager beispielsweise oder wer zu Hause so rumgerannt ist, aber ich bin auch mal mit
Sind
bei der Eintracht gewesen. Ja, mein Vater ist dafür Bayern-Fan, also so ist immer alles vertreten, aber ich sag, seit ich selber gespielt habe, gibt so dieses klassische Fansein nicht, aber natürlich sind meine Ex-Vereine Vereine, denen ich sehr, sehr viel verbinde. Mhm. Und St. Pauli, aber weil ich selber immer in der zweiten Liga gespielt habe, denke ich bei Bundesliga-Club immer noch nicht so ganz an St. Pauli. Ne? Im Moment sieht es auch nicht so gut aus, aber wir drücken natürlich die Daumen, dass es packen.
Du weißt ja, ich bin ja so ein bisschen HSV-Sympathisant von der Hessen.
Das ist
eine
völlig
sehr
okay
schöne
für
Antwort
mich.
Gerade, dass du bei Pauli immer die zweite Liga denkst. Ja. Darfst du eigentlich als Sky-Experte auch einen Lieblingsclub in der zweiten Liga haben?
Ja, natürlich ist es wichtig, dass man sich da neutral verhält, aber jetzt kann man natürlich sagen, als der HSV und St. Pauli beide noch unten waren, habe ich im Derby natürlich immer für St. Pauli getippt. Also Klar. Ich glaube, das hat mir am Ende keiner nachgesehen. So, und ich habe in Paderborn gespielt, ich habe in Dresden gespielt. Natürlich drückt man den Clubs die Daumen. Paderborn vor allem nicht Profi geworden. Mein erster Verein, für den ich die meisten Spiele in dieser Liga gemacht habe. Da werde ich sicherlich immer bei halten und das nimmt mir auch keiner übel, wenn sie gegen eine andere Mannschaft spielen und ich als Experte auftrete.
Sören, ich freue mich total auf die Folge und wir sind irgendwie schon mittendrin. Dabei muss ich eigentlich eine Regel erstmal vorweg schicken. Du hast eine rote Karte vor dir liegen. Ich habe sie eben schon erwähnt, ich hätte sie eigentlich fast ziehen wollen. Stichwort Eintracht Frankfurt. Du darfst sie ziehen. Sollte ich dir irgendwann während des Podcasts einen Themenkomplex eröffnen, eine Frage stellen, wo du sagst, nee, davon will ich nichts hören. Dann, wie gesagt, hast du natürlich nur ein einziges Mal die Möglichkeit, die rote Karte zu ziehen. Das klingt für euch dann so. Weißt du noch, wie viele rote Karten du bekommen hast, aktiv als Spieler?
Also erinnern kann ich mich an eine.
Ja.
Das war eine Notbremse damals als St. Pauli-Spieler gegen Köln, gegen Ucha. Und es war also
das gibt's mehr, nicht. Du kannst
mehr Ball. Ja, ich kenne dies. Also ich weiß auch, dass es auf jeden Fall mehr Ball war als Gegner. Damals gab es aber ja noch keinen VAR. Und ansonsten, boah, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich habe in der Oberliga mal eine gelb-rote gesehen.
Eine rote.
Eine rote sogar.
Für Baunatal.
Ja, stimmt. Stimmt, es war glattrot. Da habe ich einen Einwurf, wollte ich schnell ausführen. Da stand einer vor mir und den habe ich dann an den Rücken geworfen.
Nee,
doch.
Echt?
Ja, okay. Ich erinnere mich.
Also ich muss mal dazu sagen, ich sage das Sören immer, wir haben ja vor dem Löwenradio, machen wir auswärts ja immer einen Vorab-Talk. Und dann sprechen wir natürlich über den Gast, über das Spiel, das Anstehende. Und je nachdem, was es für ein Stadion ist, dann auch oftmals über die Spiele, die du dort absolviert hast. Habt ihr das immer schon gesagt? Ich bin schon fasziniert, dass du dich immer so detailliert erinnern kannst, wann und gegen wen du da gespielt hast. Und das mit der roten Karte stimmt genau. Also ich musste natürlich nachgucken. Pauli gegen Köln 2013, rote Karte. Und du hast das alles noch vor Augen.
Ich hatte mir im Spiel vorher schon die fünfte gelbe geholt und dann ist eine rote geworden. Deswegen gab es dann zwei Spiele Pause, weil ich vorher nicht in Erscheinung getreten bin. Gut, der Uja war nicht ganz so langsam. Mhm. Wir haben, glaube ich, hochgepresst, da kann das schon mal passieren. Aber ansonsten, ich glaube, eine Rote für fast 300 Spiele ist eigentlich ganz okay.
Das ist brutal gut, ja. Und ich sag mal, du bist ein Defensivspieler und nicht nur die Anzahl der wenigen roten Karten, sondern auch die Anzahl der wenigen gelb-roten, denn du hast keine einzige gesehen in der Profilaufbahn.
Siehst du? Es gab
tatsächlich auch eine bei Baunatal, aber das war eben auch noch Oberliga.
Da war ich noch jung.
Ja, und du hast eben mal gesagt, du hast die fünfte gelbe bekommen, selbst deine Gelben sind für einen IV und für einen defensiven Mittelfeldspieler extrem wenig.
Ich war maximal zweimal gesperrt. Hm. Ich glaube, ja. Also was fünfte gelbe Karte betrifft. Ich meine, einmal in Aue hätte ich eine fünfte gelbe gesehen und war gesperrt. Hm. Und in dieser St. Pauli-Saison der roten Karte habe ich, glaube ich, auch nochmal die fünfte gelbe dann im Frühjahr gesehen. Aber das waren meine einzigen zwei, fünf gelbe Kartensperren. Bisher war ich, ansonsten war ich ein sehr fairer Spieler.
Ja, das werden wir gleich auch noch hören. Wir haben natürlich wieder ein paar O-Töne auch mitgebracht. Da geht es um deine fußballerischen Qualitäten und dass du auch als Innenverteidiger immer versucht hast, das eher fußballerisch zu lösen, als brutal. Ja, genau. Lass uns kurz aktuell aber auf das schauen, was beim KSV jetzt gestern passiert ist. Mitgliederversammlung. Von daher erstmal tausend Dank, dass du überhaupt Zeit gefunden hast. Zwischen Mitgliederversammlung, Geburtstag nächste Woche, Weihnachten steht vor der Tür. Wintertransferperiode eröffnet sich. Also von daher erstmal danke, dass du überhaupt da bist. Mitgliederversammlung gestern Abend. Ich pick mir jetzt so einen Punkt raus, weil ich glaube, der ist so mit das Entscheidendste, Wichtigste. Es gab eine Satzungsänderung, die künftig besagt, dass auch ein hauptamtlicher Mitarbeiter in den Vorstand, im Vorstand sein kann. Das ist ja bislang nicht so, da sind es ausschließlich Ehrenamtler. Künftig kann es also sein, dass ein Geschäftsführer, / Sören Gonter, als hauptamtlich Beschäftigter Teil des Vorstands wird. Klingt erstmal sehr technisch, formell. Was verbessert sich dadurch?
Naja, der Verein macht sich nach wie vor Gedanken, was die Professionalisierung anbetrifft. Und bisher war meine Ebene, wenn man es so nennt, ja zwischen der operativen und allen Abteilungen eingezogen. Ich habe ja trotzdem mit dem Vorstand den Austausch. Ich habe eine Vollmachten gekriegt, was Unterschriften anbetrifft. Und da haben sich die Gremien halt Gedanken gemacht, diese Dinge glatt zu ziehen. Und deswegen reden wir in Zukunft über eine Position im Vorstand, quasi als Vorstand Sport, was auch unabhängig von mir total Sinn macht, weil wir sind mittlerweile, wenn man die Jahreshauptversammlung anbetrifft, auch in einem Umsatzbereich angekommen, wo jeder weiß, dass nicht nur buchhalterisch, kaufmännisch, Geschäftsstelle und so weiter und so fort, dass da mehr Themen noch anstehen, als vor 2-3 Jahren der Fall war. Und insofern macht diese Professionalisierung da total Sinn. Und perspektivisch sollte es dann natürlich auch mal einen kaufmännischen Gegenpart geben, weil das ja meistens die Aufteilung ist, die die Fußballvereine an sich haben.
Also um das noch mal ganz konkret zu schildern, KSV steht ja dafür, das sehr transparent zu halten. Bislang ist es so, dass du quasi, wenn du eine gute Idee hast und du hast ganz viele gute Ideen, immer mindestens zwei Befürworter aus dem Vorstand brauchst. Das sind drei aktuell im Vorstand. Dann brauchst du zwei, die dafür stimmen. Künftig wäre es jetzt so, wenn du selbst Teil des Vorstands bist, brauchst du dich selbst. Du wirst dir ja meistens zustimmen.
Ich bin dann immer schon eine Stimme, ja.
Ja, genau. Und du brauchst eine weitere dann noch.
Also dazu muss ich natürlich sagen, bisher sind alle Entscheidungen bei uns einstimmig getroffen worden. Also wir hatten noch keine Kampfabstimmung da im Vorstand. Aber klar, ich habe die Dinge vorbereitet und am Ende muss sie der Vorstand noch durchwinken. Da ist bisher auch nichts passiert, weil wir immer in enger Abstimmung sind. Also ich bin jetzt selten mal mit was gekommen, wo der Vorstand überrascht von wurde.
Und im operativen Geschäft, wie oft kommt denn das vor, dass du auch ganz schnelle Entscheidungen dann einfach brauchst, wo du sagst, hier, Jungs, jetzt hopp oder top?
Naja, wir hatten beispielsweise bei Bravo seiner Verpflichtung, da hatte ich ja so knapp 48 Stunden Zeit, als mich der Thomas Bertels angerufen hat und da war es den Montagabend, als Bravo morgens bei uns weg ist und abends wieder zurückkam mit Spielberechtigung, mit Verträgen, mit der Liga, sportmedizinischer Untersuchung und dem ganzen Kladderadatsch. Also das musste dann aus Paderborn noch angeschafft werden. Und da muss es dann schnell gehen. Und wenn dann beispielsweise ein Florian Beisheim beruflich irgendwie unterwegs ist und gerade auch keinen Laptop dabei hat, ein Thomas Raue irgendwo einen Workshop macht.
Daniel rettet Deutschland in Berlin.
Daniel ist in Berlin nicht am Laptop, nicht verfügbar, dann wäre es schon knackig. Und insofern ist es sicherlich nicht so, dass man diese Herausforderungen täglich hat. Aber es kann zu Situationen kommen, wo man schnell handeln muss und wo eine Vollmacht schon mal zumindest von meiner Seite, weil es die Operative dann am Ende ist im Vorstand, Sinn macht.
Ich fasse das mal zusammen unter dem Punkt, dass du diesen, den Verein, ich hätte fast gesagt, den Laden professionalisierst seit 2,5 Jahren. Das gehört eben ja auch dazu, diese Strukturen so zu professionalisieren, dass eben im operativen Geschäft dann beispielsweise die Verpflichtung von Bravo nicht daran scheitert, dass Daniel gerade Deutschland retten muss und der Flo im Bankgeschäften unterwegs
ist. Das ist legitim. Ich bin halt der am meisten im Tagesgeschäft drin ist, logischerweise, weil ich immer vor Ort bin und weil ich das Tagesgeschäft ja so ein Stück weit leite mit der Geschäftsstelle zusammen. Und deswegen macht es einfach Sinn, sich im Tagesgeschäft und dann vor allem perspektivisch Richtung Hauptamt mehr und besser aufzustellen. Das ist der völlig logische Weg und den treten wir natürlich an, seit ich da bin, klar.
Ja, seit 2,5 Jahren und jetzt hören wir jemanden, wer könnte dich besser beurteilen und wer könnte besser sagen, wie du den KSV seit 2,5 Jahren vorangebracht hast, als der Mann, der dich im Frühjahr 2023 zum KSV gelockt hat, nämlich Jens Rose.
Ja, er hat sich unheimlich entwickelt in der Zeit, ist damals zu uns gekommen, hat sich begeistern lassen, es ist seine Heimat. Das ist immer schon mal wichtig, wenn du jemanden holst, der sich mit der Region identifiziert, der das macht, Spaß dran hat und irgendwie über die Presse habe ich ja ab und zu immer mal gelesen, dass er auch andere Angebote zwischenzeitlich hatte. Die hat er nicht angenommen. Also muss er sich hier wohlfühlen und er hat hier eine Aufgabe und er ist noch nicht fertig.
Super. Und für den Verein, was würdest du sagen, inwieweit hat er den Verein in diesen 2,5 Jahren weiterentwickelt?
Ja, er macht ganz viele Detailarbeit, ob es im Jugendbereich ist, bei den Frauen ist und auch bei uns bei den Männern ist. Und wir wissen ja, dass wir nur ein begrenztes wirtschaftliches Potenzial haben. Und da versucht er, das Beste draus zu machen, immer mit einem Lächeln. Zwar mit seiner auch gewissen Angespanntheit, weil er will immer gewinnen, so wie er das auf dem Platz auch wollte. Und das war eigentlich auch die Grundlage dessen, jemanden zu finden, der immer gewinnen will und nie aufgibt, aber trotzdem auch respektiert, wie heute beim 1:1, dass eine schlechte Offenbacher Mannschaft trotzdem ihren Punkt mitnimmt. Weil wir zu blöd sind, diese scheiß zweite Pille da reinzumachen. Aber ist ja auch egal. Heute über 10.000 Leute und das ist auch ein Stück weit ein Sören sein Verdienst, die Leute wieder zu begeistern für den KSV Kassel, mitzumachen, zu kommen und wenn wir auch mal einen Punkt nach Südhessen abgeben, trotzdem zu sagen, okay, Respekt, klasse, weiter so. Und so entwickelt man sich Stück für Stück.
Ja, es ist Jens Rose, wie er leibt und lebt und irgendwie, Sören, kein Wunder, dass das gematcht hat zwischen euch beiden. Ihr habt die gleiche Leidenschaft für den Fußball und für den KSV offenbar.
In der Nachricht war auf jeden Fall alles drin, ja. Jens hat mich damals angerufen und noch gefragt, ob ich noch mal helfen könnte als Spieler, weil es damals in der Saison ja wirklich sehr, sehr schlecht um den KSV stand und sie sich verstärken wollten. Aber da habe ich gesagt, nee, mein Körper ist leider nicht mehr dazu in der Lage. Zwei Tage später haben sie mich angerufen in Form von Inge Merle noch, dass auf einmal alle 4 Torhüter ausgefallen sind und sie einen Torwart brauchten. Da habe ich über mein Netzwerk relativ kurzfristig den Marlon Sundermann aus Hannover rekrutieren können, der Donnerstag verpflichtet wurde, samstags gespielt hat. Und dann ist die Idee so ein bisschen entstanden, was willst du denn machen? Mal so, naja, ich würde schon gerne mal die Seite wechseln und aufs große Ganze gucken, weil da habe ich mir so ein paar Sachen aus meiner Karriere mitgenommen, wie ich es mir vorstelle. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben, ja, so wie man Jens kennt, das Ding im Balance beim Jürgen Beute hinten an so einem Hintertischchen mit dem Inge Merle zusammen mal zusammengeschrieben oder gesponnen, wie es sein kann. Zwei Wochen später habe ich mit Sven Meyer und ihm verhandelt und ja, den Ausgang kennt man.
Wie oft musst du ihn so ausbremsen? Jens ist, wie gesagt, voller Leidenschaft. Der hat ganz viele tolle Ideen. Kann man ihn überhaupt ausbremsen?
Ich glaube, Jens Rose kann man nicht ausbremsen und das möchte ich auch gar nicht. Ich glaube, wir ergänzen uns da sehr, sehr gut. Ich habe die Dinge eingebracht, die ich einbringen konnte. Er bringt das ein, was er die letzten 25 Jahre hier schon macht, vor allem auch mit seiner Leidenschaft und mit seinem Herz. Und diese Ideen dann auch immer mal wieder durchzusetzen und manchmal auch nicht zu sagen, boah, jetzt Pro und Contra abwägen, was kann gut sein, was ist vielleicht nicht so gut. Ich glaube, er ist ein großer Bauchmensch. Ich meine, er hat eine riesen Unternehmervergangenheit und er hat so viele richtige Entscheidungen getroffen. Da habe ich einfach einen riesen Respekt vor. Und das ist immer wieder schön, bei ihm zu sitzen, mit ihm zu sprechen, weil er auch diese Aura hat. Und wir verstehen uns da sehr, sehr gut und haben das sicherlich die letzten Jahre Hand in Hand gut hingekriegt.
Sören, pass auf, jetzt erzähle ich einfach eine Insider-Geschichte mal. Die weiß, glaube ich, bislang keiner. Du kennst sie natürlich, weil du live mit dabei warst. Ist ja jetzt verjährt, können wir ja mal erzählen. Das passt genau zu dem, was du eben über Jens erzählt hast. Das ist ein Bauchmensch. Wir haben dich damals vorgestellt, als du als Geschäftsführer Sport eigentlich beim KSV vorgestellt wurdest. Dann haben wir abends eine Live-Sendung gemacht in der Spielerkabine drüben im Aue-Stadion. Und da warst du dabei natürlich, als wir dich vorgestellt haben. Und Jens Rose war auch mit dabei. So, und während der Sendung war es so, dass er offenbar so begeistert von dir war, ne, von deinem Auftreten, von deinem Engagement. Du erinnerst dich vielleicht, da hatten wir so kurze Videoeinspieler, ja, während der Sendung, da kam unter anderem dein Papa auch zu Wort, mhm. Udo Gonter, und Sören ist währenddessen mal kurz aufs Klo gegangen. Und dann muss er sich offenbar auf dem Klo überlegt haben, dass der Sören einfach so faszinierend ist, dass er vom Klo wieder runterkam und dann in der Sendung noch gesagt hat, ich habe mir gerade gedacht, der Sören kann nicht nur, macht nicht nur Geschäftsführersport, er macht jetzt Geschäftsführersport und Finanzen. Du bist quasi während einer Live-Sendung und bevor du ja dein Amt eigentlich offiziell angetreten hast, auf dem Klo befördert worden.
Ja, es würde zu Jens passen, aber ich will dich da jetzt trotzdem ein Stück weit einbremsen. Hm. Über das ein oder andere haben wir schon vorher gesprochen, auch wenn das ein oder andere sicher noch offen war und Jens das eben ausmacht, dass er immer jemand ist, der Ideen hat.
Wer ist der emotionalere Typ von euch beiden?
Boah, ich glaube schon ich. Mhm. Also entweder versteckt er so gut oder ich bin halt noch zu nah an meiner Spielerkarriere dran, also das Emotionale, deswegen ist für mich auch immer ganz gut, dass ich die Spiele von der Tribüne anschaue, weil auf der Bank, das wäre schon echt schwierig für mich.
Hast du in mein Skript geguckt? Weißt du, was jetzt kommt?
Nee.
Nee, also genau das nämlich, dass du sehr emotional, vor allem okay. bei den Spielen bist, vor allem auswärts, ja, also
das ja, sind du ja weißt oft, es ja bestens.
Ja, ich weiß es bestens. Es sind ja oft kleinere Stadien, Sportplätze, manchmal in der Regionalliga, sodass du gar nicht die Möglichkeit hast, dich irgendwo abseits zu stellen, sondern du musst manchmal relativ dicht an den Presseplätzen stehen. Und da sind Leo und ich natürlich auch mit dem Löwenradio. Du hast zwar immer gesagt, du willst eigentlich nicht ein Spiel live mitkommentieren, weil du genau weißt, wie emotional du bist. Aber weil du eben dann so dicht bei uns sitzt oder stehst, bist du manchmal unfreiwillig im Löwenradio zu hören. Und ich habe mal versucht, so ein paar Best-of-Sören-Gonter-Radio-Mix zusammenzustellen. Also hier, Sören Gonter, ein bisschen unfreiwillig als Teil des Löwenradios.
Also die schwarzen Stiefel von Kenny Way sind schon mal aus. Jetzt schlüpft er in die neuen gelben rein. Nee, aber da wartet der Schiedsrichter jetzt doch nicht und sagt Elias Lischebrito Bescheid. Komm, wirf mal ein. Das dauert mir zu lang, bis der Vader die neuen High Heels anhat. Way darf immer noch nicht rein. Sören Gonter ist außer sich vor Wut und ich kann das versprechen. Der Sitz steht hier, saß eben noch ein paar Meter neben uns. Jetzt ist er aufgesprungen. Ernst oder was? Ja, das ist Sören Gonter, der jetzt fragt, ist das dein Ernst oder was? Sören steht übrigens auch im Flachdach, muss ein bisschen aufpassen, da nah am Abgrund, habe ich ja schon gesagt, also wenn man hier runterfällt, dann bitte nach vorne, dann fällt man nämlich erstmal auf so eine Pommesbude, also aufs Dach der Pommesbude, da würde man maximal bis in die Fritteuse durchdringen, wenn man hinten auf der anderen Seite runterfällt, fällt man Richtung Stadion und da ist dunkel, da sieht dann keiner. Und es ist wieder Hummel, diesmal beim Einsteigen gegen Sarara und er bekommt wieder keine gelbe Karte, das ist jetzt schon extrem verwunderlich. Was der gute Mann hier pfeift, Martin Wilke.
Das heißt eine Rotze.
Ja, das war jetzt die Zusammenfassung von Sören Gonter neben uns. Ich habe es versucht, etwas freundlicher auszudrücken, aber inhaltlich hat Sören absolut recht.
Ja, so ein paar Highlights. Es gab viele, viele mehr. Und ich muss mal sagen, es sind ja nicht alle Spiele immer sehr attraktiv auswärts. Und teilweise ist das, was neben dem Platz abgeht, interessanter als das, was auf dem Platz passiert. Also ja, total stark.
Ja, manchmal geht's da mit mir durch. Ich glaube, bei Heimspielen schaffe ich es irgendwie einen Tick ruhiger zu bleiben. Mhm. Vielleicht, weil da mehr Zuschauer sind, weil ich da mehr unter Beobachtung bin. Mhm. Aber auswärts ist es dann schon so, dass die Emotion dann raus muss. Und es ist besser so, dass es auf der Tribüne passiert und nicht auf der Bank, weil damit helfe ich meiner Mannschaft nicht unbedingt.
Diskutierst manchmal auch dann mit gegnerischen Zuschauern, wenn du merkst, dass die eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, dann
ja, das geht mir wirklich irgendwann auf die Nerven. Das ist ja wirklich frei im Stadion, aber dann müssen sie auch damit leben können, wenn ein anderer, der vielleicht einen Tick mehr Ahnung hat, mit ihnen auch mal darüber diskutiert, was sie da für einen Quatsch reinrufen.
Absolut. Und ich weiß, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Da gibt es natürlich die sagen, der Sören ist Geschäftsführer, der muss sich dann mehr im Griff haben. Ich kontere immer, ey, ganz ehrlich, also das ist ja, wenn es Zweifel gibt, mit wie viel Leidenschaft du dabei bist und an, dass der KSV keine Durchlaufstation für dich ist, so eine beliebige, ja, dann ist es doch genau das, oder?
Also ich glaube, am Ende geht es um Fußball. Mhm. Und Fußball steht für Emotionen und Fußball steht für Leidenschaft und die würde ich mir, glaube ich, nie nehmen, auch wenn man natürlich aufpassen muss, wo sie wie angebracht ist. Aber da ich nicht ausfallend werde in Richtung der gegnerischen Zuschauer, sondern da immer nur versuche, über die Sache zu diskutieren, ist das, glaube ich, total legitim.
Absolut. Und diese Leidenschaft bringt auch euer Trainer René Klingbeil mit. War er der entscheidende Transfer? So, dein entscheidender Transfer?
Das kann man in der Nachbetrachtung auf jeden Fall sagen. Mhm. Also ich glaube, dass ich von Anfang an gesagt habe, dass wir eine andere Art und Weise des Fußballs an den Tag legen müssen, dass wir, wenn wir auf Kickers Offenbach zurückkommen, dass die Leute ins Stadion gehen, weil sie schön Fußball sehen wollen. Das Stadionerlebnis muss im Vordergrund stehen. Ich habe immer meine Idee von Fußball gehabt, um zu sagen, damit ist man dann dauerhaft auch erfolgreich, beziehungsweise damit ist die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein, deutlich höher. Und da haben wir ein gutes Match gefunden. Also da, vor allem in der Situation, war es natürlich eine Sache, wo nicht jeder mit gerechnet hat. Aber grundsätzlich sind wir, was die Art und Weise des Fußballs anbetrifft, da schon sehr nah beieinander. Und der Trainer ist immer die wichtigste Personalie auf die Mannschaft bezogen. Und da haben wir letztes Jahr, ungefähr jetzt vor einem Jahr und beziehungsweise vor 13 Monaten mit dem Klingen eine sehr, sehr gute Entscheidung für den Verein und auch für die Truppe getroffen.
Ja, spulen wir gedanklich nochmal zurück, diese 13 Monate. Ich habe damals lediglich 15 Punkte gehabt vor der Winterpause. Der Abstieg drohte. Viele haben schon eigentlich gesagt, kaum noch zu verhindern. Auch du hast damals viel Kritik einstecken müssen. Wie war diese Zeit für dich auch persönlich? Hast du da irgendwann mal Angst gehabt, dass du, ist deine erste Station, dürfen wir nicht vergessen, im Managementbereich, dass du scheitern könntest?
Nee, Angst ist auch kein guter Ratgeber. Also ich glaube, das gehört im Fußball dazu und ich kann selber die Ergebnisse ganz gut lesen und ich war selber natürlich, ich bin selbst mein größter Kritiker, glaube ich, und ich habe dann Dinge im Kopf, die nicht so aufgegangen sind, weil am Ende gucken wir immer auf das Ergebnis am Samstag. Alles, was drumherum passiert, interessiert die Leute nicht. Es interessiert immer das nackte Ergebnis. Und natürlich wird man dann beurteilt. Ich wurde mein ganzes Leben, meine ganze Karriere beurteilt. Ich bin gewohnt, damit umzugehen. Aber gerade dann, und das sage ich ja auch immer, dass sich ein guter Trainer erst dann zeigt, wenn es schlecht läuft. Und wenn er eben kein guter Trainer ist, dann merkt man das auch in diesen Phasen, weil wenn es gut läuft, dann kann es jeder. Aber wenn es schlecht läuft, dann musst du da sein. Und ich glaube, da können wir uns alle hier auf die Schulter klopfen, dass wir das letztes Jahr so geschafft haben. Und wenn ich mal die Überzeugung verliere, dann höre ich auf. Und ich glaube, das hat der Klinge auch immer wieder gesagt, dass ich immer zu ihm gesagt habe, wir schaffen das. Ich hatte Dinge im Kopf, die wir verändern müssen im Winter. Wir haben uns zusammengesetzt, die Köpfe zusammengesteckt, auch mit dem ganzen Staff, was wir drumherum verändern können. Und wenn ich die Überzeugung nicht gehabt hätte, dass es klappt, weil wir auch gar nicht so weit weg sind davon, wie ich es mir vorstelle, dass wir nur, wie gesagt, an einzelnen Stellschrauben drehen müssen, dann wäre es sicherlich auch nicht gegangen. Und da wir diese Überzeugung immer hatten und sie sich am Ende dann auch noch so durchsetzt, dann ist man natürlich auf einer Jahreshauptversammlung dieses Jahr wesentlich entspannter und wesentlich glücklicher als auf der Jahreshauptversammlung letztes Jahr, was total legitim war.
Du hast eine Gabe, die hast du eben selbst mal erwähnt, das habe ich dir auch schon mal gesagt, das schätze ich vor allem an dir. Du hast das, was nicht viele haben, die Gabe, über dich selbst zu reflektieren. Also auch die Fehler sind ja nicht immer Fehler, also Entscheidungen, die man getroffen hat, nochmal im Rückblick zu hinterfragen. Du hast ja sehr schnell versucht, die Mannschaft sehr stark zu verjüngen, was vielleicht auch gar kein, es muss ja kein Fehler gewesen sein. Es hat aber nicht sofort gefruchtet, es hat nicht sofort funktioniert. Und dann diese Gabe aber zu haben, jetzt gehe ich diese 13 Monate nämlich nochmal zurück, mit René Klingbeil dann den Trainer zu verpflichten, was vielleicht auch ein bisschen, was einfach passen muss, was dann gematcht hat, aber gleichzeitig dann eben sich auch zu entscheiden, einen Adrian zurückzuholen, einen Lukas Rupp dazu zu nehmen, der war schon da, einen Yannick Stark mit dazu zu nehmen, wo ja viele sagen, jetzt widerspricht er sich aber. Aber das ist ja eine Gabe, zu sagen, hier komm, ich verstehe schon, ne, dass es nicht mehr nur mit den 18-Jährigen geht.
Naja, ich glaube, das ist aber auch das Wichtige und das ist auch das, was dich als Persönlichkeit entwickelt. Wenn du im Rückblick auch sagen kannst, dass die ein oder andere Entscheidung nicht glücklich war oder nicht aufgegangen ist. Und dann muss man sie korrigieren. Dafür sind leider letztendlich Fehler da. Fehler hat mein alter Trainer Ewald Lien passenderweise immer gesagt, ein Fehler sind Rückmeldungen. Und natürlich geht es darum, diesen Fehler nicht wiederzumachen. Aber in erster Linie sollst du daraus lernen, zu sehen, was es für Konsequenzen hatte. Und ich glaube, dass ich das gut kann. Das hat auch eine Weile gedauert. Ich war sicherlich früher auch mal ein sturer Bock eher. Aber ich glaube, gerade in dieser Position ist es wichtig. Und ich sage trotzdem jedem Einzelnen, es ist für mich 0,0 Zeichen von Schwäche, einzugestehen,
absolut,
dass man einen Fehler gemacht hat. Weil ich bin genauso ein Mensch wie jeder andere. Ja. Natürlich sollte man in gewissen Positionen so wenig Fehler wie möglich machen. Und das ist auch mein Credo. Und ich glaube, wenn man dann aus seinen Fehlern die richtigen Rückschlüsse zieht und daraufhin andere Entscheidungen trifft, und damit erfolgreich ist, dann ist das ja was einen selbst auch extrem entwickeln kann.
Das ist übrigens nicht nur für einen Sportpodcast hilfreich, so eine Einschätzung. Das ist fürs gesamte Leben wichtig. Und ich hoffe, dass das ja auch sich einige hinter die Ohren schreiben. Es ist leider so ein bisschen heute angesagt, dass man immer gerne nachtritt. Und so ist es aber, so sehe ich es auch, dass man eben aus Fehlern lernt. Ja, genau. Und in der Lage ist, dann auch die zu korrigieren. Das hat super funktioniert. Ihr habt dann das sensationell 10 von 14 Spielen gewonnen nach der Winterpause des vergangenen Jahres. Und das weiß ich, macht dich besonders stolz. Ihr seid die zweitbeste Mannschaft des Kalenderjahres 2025. Das ist schon ein Brett dann, oder?
Das habe ich gestern auch gesagt. Und deswegen, natürlich sind wir, sage ich mal, durch die letzten 4 Spiele, was das reine Ergebnis anbetrifft, nicht die Art und Weise der Spiele, weil wenn wir auf Homburg blicken, das war fair auf dem gefrorenen Platz, aber die anderen 3 Spiele, so wie wir gespielt haben, Offenbach, Mainz und auch Sandhausen, da mit einem Punkt rauszugehen, ist natürlich erstmal ein Brett. So, und trotzdem habe ich gestern gesagt, ich möchte aber, dass wir uns alle auf die Schulter klopfen, weil 60 Punkte in einem Kalenderjahr zu holen als KSV Hessen Kassel, wenn man davor die Jahre betrachtet, glaube mit 36, mal mit 41, aber da irgendwie auch schon 21 Spiele, dann ist das einfach eine Hausnummer. Und dann bist du Zweiter geworden in diesem Kalenderjahr. Lassen wir mal Hoffenheim 2 weg. Die sind ja dann nur mal rausgegangen. Ja. Dann bist du Zweiter geworden vor Mannschaften, die ganz andere Möglichkeiten haben. Und das ist einfach Ausdruck einer Entwicklung, einer Art und Weise des Fußballs auch, gepaart dann mit diesen Zuschauerzahlen, die uns einfach extrem stolz machen sollte und an die wir anknüpfen müssen und die am Ende immer über allem in diesem Jahr 2025 stehen sollte.
René Klingbeil ist auch stolz darauf, natürlich, als Trainer ja auch dafür verantwortlich, und er ist auch total zufrieden, was die Zusammenarbeit mit dir angeht. Wir hören mal René Klingbeil.
Ja, es macht viel Spaß. Man muss dazu sagen, dass er schon auch sehr fordernd ist. Das ist auch richtig so. Der will Erfolg haben, er ist erfolgshungrig, und wir spielen uns da viel, können da, sag ich mal, viel miteinander uns einfach auch austauschen. Das ist auch wichtig, sag ich mal, für mich als Trainer, dass du dann dort jemanden auch hast, der dir nicht immer auf die Schulter klopft und sagt, hey, wie toll du das alles machst, sondern schon auch immer so das Haar in der Suppe sucht. Das tut er auch. Das finde ich aber auch gut. Das ist auch nie böse gemeint. Es geht immer um die Sache, und ich glaube, so kann man, sag ich mal, unsere Zusammenarbeit am besten beschreiben. Ich glaube, dass wir schon auch gut zusammengefunden haben. Das heißt jetzt nicht, dass wir jeden Tag zusammen Bier trinken gehen. Das wäre, glaube ich, auch nicht förderlich, sondern, sag ich mal, schon auch einen guten Abstand haben, um uns da auch Dinge, sagen wir, einfach auch sagen zu können. Und das macht, glaube ich, auch so diese Zusammenarbeit aus.
Du hast gerade gesagt, er ist nie zufrieden, sucht immer so ein bisschen das Haar in der Suppe. Das gilt auch nach Siegen, aber nicht nur dann. Ihr steht nach Spielen ganz allgemein sehr lange immer nach dem Spiel auf dem Platz noch zusammen. Er gestikuliert dann auch sehr stark. Also selbst nach gewonnenen Spielen kriegt man manchmal von draußen Schrecken, denkt man, mein lieber Mann, was ist denn los? Ist doch gewonnen worden. Um was geht's dann?
Es geht eigentlich immer um diese eine Frage. Ne? Ich gucke ihn an und sage, und dann legt er halt los. Ne? Und das ist auch gut so.
Und reicht.
Ja, weil ich finde es auch nicht schlecht, dass er oben auf der Tribüne sitzt. Du hast ja auch Sportdirektoren, die sag ich mal, unten auf der Bank sitzen. Und ich glaube, da nimmt er sich ein Stück weit raus, schützt sich da selber. Ist auch ein emotionaler Typ. Aber da geht er einfach nochmal in die Analyse rein. Und meistens telefonieren wir nochmal einen Tag später. Dann gucken wir uns nochmal, sag ich mal, in die Nachschau rein und überdenken nochmal alles. Und das ist schon wichtig, ne? Dass man einfach da sich austauscht. Gerade so diese Perspektive von ihm. Er ist, sag ich mal, ein Fußballfachmann, kann da, sag ich mal, auch viel Input geben. Und da ist dann, sag ich mal, immer dieser Zusammenkunft nach dem Spiel. Also das ist, glaube ich, das, was du meinst.
Also, wir halten fest, René kommt nach dem Spiel oder du kommst nach dem Spiel zu ihm, dann guckt er dir tief in die Augen und sagt nur, und dann geht's los.
Ja, dadurch, dass wir während des Spiels nicht miteinander sprechen, meistens nicht, auswärts bin ich manchmal noch in der Kabine dabei, zu Hause eigentlich nie, ist es natürlich so, dass es dann reflektiert wird und dann einprasselt, und dann hat es ja auch gut gesagt, dann haben wir die ersten Eindrücke direkt nach dem Spiel und da sind immer Situationen, und natürlich bin ich nie zufrieden, das ist ja auch gut so, am Ende...
Ja.
Wir sollen uns mal auf die Schulter klopfen jetzt an Weihnachten für 60 Punkte. Aber dann, habe ich gestern Abend auch wieder gesagt, weiß er, was der Sportdirektor fordert, nämlich 60 plus X. Also da sind wir auch gar nicht vermessen. Wir kennen unsere Möglichkeiten und wir sind doch total realistisch und demütig. Das sind wir beide, sehr bodenständige Menschen. Nur dieses immer mehr zu wollen, macht es ja auch ein Stück weit aus. So. Und da habe ich dann Szenen im Kopf aus den Spielen, die müssen wir ansprechen, die müssen wir direkt besprechen. Dann geht er ja auch zur Pressekonferenz. Einen Tag später telefonieren wir, aber man muss insgesamt sagen, ich glaube, wir haben einen hervorragenden Austausch. Wir sind auch mal kritisch miteinander. Ne? Wenn er mit der Mannschaft vereinbart, dass sie sich noch 3 Tage länger freispielen können, wenn sie gegen Sandhausen gewinnen, dann frage ich ihn natürlich mal, wie lange sollen wir denn noch Urlaub machen? Ne? Also es ist ja auch klar, dass da von meiner Seite immer mal was kommen muss. Ich glaube, ich habe ja noch nicht mit ganz vielen Trainern zusammengearbeitet. Ich kenne es natürlich aus meiner Karriere oder auch von vielen Erzählungen, wie Trainer mit Sportdirektoren zusammenarbeiten. Aber das, der Austausch von uns beiden, die Art und Weise, auch in der Häufigkeit, wann, wo, wie, ist einfach richtig gut und gefällt mir auch sehr, sehr gut.
Ja, und um die Aktualität abzuschließen, was du hast eben schon angedeutet, also Zielsetzung muss jetzt sein, 60 plus, ist ja klar. Was ist noch möglich jetzt in der Restrückrunde?
Ja gut, am Ende sieht man ja, dass die Liga unfassbar eng ist. So. Und wenn wir von Entwicklung reden, dann reden wir ja auch davon, dass man die letzten Jahre gemerkt hat, dass nichts mit Fingerschnippen geht. Vor allem nicht, Jens hat es angesprochen, wenn du nicht Möglichkeiten hast wie Sandhausen. Mhm. Ich habe das gestern angesprochen, mein alter Mitspieler Pascal Testro, der garantiert dir dann Tore. Mhm. Der verdient aber auch so viel wie, keine Ahnung, wer alles zusammen. Aber wenn wir so einen Testro hätten, dann könnten wir uns irgendwie 5, 6, 7 Spieler weniger leisten. Mhm. Also insofern sind das die ungleichen Voraussetzungen, aus denen man das Beste machen muss. Also da geht es auch gar nicht drum zu jammern, sondern da sieht man immer wieder, was möglich ist und da haben wir auch gezeigt, was möglich ist. Und deswegen glaube ich, wir sollten uns gar nicht so sehr darauf fokussieren, was am Ende der Saison möglich ist. Wir sind im Viertelfinale vom Hessenpokal.
Ja.
Da haben wir letztes Jahr verloren. Da wollen wir wieder hin. Da haben wir uns angeguckt danach. Da wollen wir wieder hin und wir wollen nicht sehen, wie andere das Ding wieder in die Höhe stemmen. Das ist völlig klar. Das ist ein Pokal. Und da kommt nach dem FSV Frankfurt dann auch mit Oberroden ein schwieriges Spiel im Viertelfinale auf uns zu. Und ansonsten voller Fokus auf den FSV Frankfurt. Wir wissen, was möglich ist, wenn wir einen richtigen Run kriegen und wie viele Punkte wiederholen können. Aber das Beste, was wir tun können, ist uns erstmal auf die Vorbereitung zu konzentrieren und dann zum FSV Frankfurt zu fahren und das Spiel gewinnen zu wollen und gar nicht daran zu denken, wie viele Punkte am Ende nach dem Spiel beim OFC am 34. Spieltag wirklich in unserem Körbchen liegen.
Ist jetzt ein Detail. Ich war jetzt davon ausgegangen, dass das Pokalspiel wie immer eine Woche vor dem Rückrundenstart in die Liga, aber ist
war
nicht
auch so angesetzt. Ich wusste gar nicht, dass wir es noch nicht kommuniziert haben oder dass der HV nicht kommuniziert hat, aber Oberroden hatte da terminliche Probleme und deswegen ist das Spiel auf den 25. verlegt worden in diese erste Spielwoche, die wir da wieder haben zwischen FSV Frankfurt und Bayern Altenau.
Sören, jetzt habe ich versprochen, wir tauchen natürlich auch ein bisschen in deine persönliche Spielerkarriere nochmal ein und das machen wir jetzt. Wir fangen diesmal nicht bei Adam und Eva an, also bei Jan Dreiser und dem VfB Schrecksbach, deswegen nicht, weil wir das damals schon so ein bisschen gemacht haben, als wir dich vorgestellt haben in dieser Sendung, wo Jens zwischendurch mal aufs Klo gegangen ist. Also wer da Lust hat, da nochmal so ein bisschen einzutauchen, unter anderem eben auch Udo Gunter, dem Papa von Sören, zu hören, der so ein bisschen erzählt, wie Sören nämlich bei Jan Dreiser und VfB Schrecksbach sich so gemacht hat in den allerersten kleinsten Kinderjahren. Gerne nochmal in die YouTube-Sendung von damals reingeschaut. Wir beginnen jetzt mal, würde ich sagen, im Jahr 2004 beim KSV Baunatal. Dorthin bist du aus der A-Jugend, die du hier beim KSV Hessen gespielt hast, gewechselt. Das ist aber auch nicht ganz so damals alltäglich gewesen, dass dann jemand von Hessen-Kassel nach Baunatal wechselt. Ich vermute mal, dass der damalige Trainer des KSV Baunatal nicht ganz unschuldig war, dass du nach Baunatal gegangen bist, oder?
B-Jugend Hessen-Kassel, zwei Jahre und dann in die A-Jugend,
ja,
weil Hessen-Kassel damals unter dem Trainer Jörg Müller in die A-Jugend-Bundesliga, was damals das erste Jahr aufgestiegen ist und die A-Jugend von Hessen-Kassel in der Gruppenliga, meine ich damals, oder Verbandsliga, was es war, gespielt hat. Man hat mir hier damals in Person von Dieter Peterson versucht, natürlich schon die Perspektive Richtung erste Mannschaft zu zeigen, aber ich war immer jemand, der so hoch spielen wollte wie möglich und deswegen der Wechsel damals zu den Baunis rüber.
Und der Trainer damals war Bernd Lichte und ich glaube, der hat dich und auch deinen Papa so ein bisschen überzeugt.
Bernd hat irgendwann mal sich natürlich die A-Jugend mal angeguckt und wusste natürlich auch um seine nordhessischen Talente, da hat er ein Auge für gehabt, war er selber auch ein sehr, sehr guter Spieler. Und hat uns rübergeholt und irgendwann mich auch mal ins Training der ersten Mannschaft geholt und nach dem Training dann auch gesagt, so wäre eigentlich ganz gut, wenn du jetzt schon bei uns mitmachen würdest.
Ja, Bernd ist ein Pädagoge im Buchstäblichen, also war Lehrer, aber auch im besten Sinne. Also ein absoluter Menschenfreund, Menschenfänger, der auch unfassbar wichtige Gaben hat, der junge Spieler begeistern kann, der sie fördern kann, fordern kann, der aber auch die Gabe hat, sich selbst begeistern zu lassen, wenn jemand richtig gut Fußball spielt. Und er war schwer von dir begeistert und ich würde sagen, wir hören ihn einfach mal. Also auch wenn er Baunatthaler ist, ich weiß, die sind nicht ganz so beliebt hier beim KSV Hessen, aber hey, Bernd ist einfach so ein klasse Mensch und wie gesagt, war ja auch letztlich dann Sörens erster Trainer im Männerbereich und wir hören ihn mal, Bernd Lichte.
Hallo Sören, ich bin's, Bernd, dein ehemaliger Trainer. Du bist als 18-Jähriger aus der U19 des KSV Hessen nach Baunatal gekommen. Offensichtlich waren wir in der Lage, dich und deinen Vater Udo davon zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Naja, du hattest im Gegensatz, und das ist die Grundvoraussetzung, zu vielen anderen jungen Spielern und nicht nur jungen Spielern schon sehr früh die richtige, ja sogar professionelle Einstellung zum Fußball. Du konntest als Defensivspieler das Spiel lesen. Die ballorientierte Verteidigung, die ich favorisierte und mit der sich noch so viele Verteidiger schwer taten, war dir schon damals auf den Leib geschneidert. Du hast dich auch persönlich resolut und energisch in jeden Zweikampf geworfen, ihn bestritten und in der Regel gewonnen. Und dazu kam ein gutes Kopfballspiel und ein kluger Spielaufbau, wobei vor allen Dingen beim klugen Spielaufbau sich wohl nach wie vor die meisten Innenverteidiger etwas überschätzen. Deine Lust zu lernen und Erfahrungen weiterzugeben, hast du auch mit dem gemeinsamen Training der A-Jugend des KSV Baunatal mit Jan Moritz gezeigt. Und so war es nicht verwunderlich, dass bereits nach 3 Jahren, vielleicht sogar wäre es auch schon früher gegangen, dass du nach 3 Jahren den nächsten Schritt gegangen bist. Und ich war froh, dass ich dich dabei unterstützen und begleiten konnte. Und die gegenseitige Wertschätzung, die ist ja bei uns bis heute geblieben. Und ich verfolge auch nach wie vor sehr interessiert deine weitere Entwicklung. Sei also ganz lieb aus Baunatal gegrüßt.
Ja, großartiger Mann, Bernd Lichte. Ballorientierte Verteidigung, das ist das, was ihn damals so fasziniert hat. Da würde man heute sagen, ja, das ist ja Standard heute. Aber 2004 war das noch nicht so.
Ja, und heute, wenn man dann Bayern München anschaut, dann geht es vielleicht auch mal wieder in die andere Richtung. Wobei Bayern München, darf man jetzt auch nicht falsch sagen, nicht nur 1-gegen-1 wie früher über den ganzen Platz spielt und du gehst auf die Toilette mit ihm mit, sondern da ist schon eine ganze Menge Struktur dahinter. Aber heutzutage scheiden sich ja da wieder die Geister. Damals war das eine andere Art und Weise, Fußball zu spielen, und Bernd war ein hervorragender Trainer. Vor allem auch für junge Spieler war sicherlich ein absoluter Faktor dafür, dass ich meinen Weg so gegangen bin, wie ich ihn gegangen bin. Und dafür bin ich ihm bis heute sehr, sehr dankbar. Wir haben uns vor kurzem beim Offenbach-Spiel gesehen, als er mit der Holger-Brück-Elf da war. Mhm. Er hat es noch nicht geschafft, mich einzusetzen in der Holger-Brück-Elf. Da ist er schon die ganze Zeit dran. Dann hatte ich natürlich mit meinem Achillessehnenriss und immer wieder so ein paar andere Themen. Da bleiben wir aber auch am Ball, das habe ich ihm gesagt. Aber ja, natürlich sehr, sehr schöne Worte, wenn man die im Nachhinein von so jemandem hört.
Ja, du hast 3 Jahre in Baunatal gespielt, in der Oberliga Hessen. Und das hat er ja eben auch angedeutet. Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, du warst selbst eben noch sehr, sehr jung und hast aber dann schon zusammen mit dem Sohn von Bernd, mit Jan Moritz Lichte, der übrigens auch eine unfassbar geile Karriere gemacht hat, dann auch nach seiner Spielerzeit, also als Co-Trainer unter anderem in Paderborn, in Leverkusen, in Mainz, türkische Nationalmannschaft, jetzt aktuell Nachwuchscheftrainer bei Manchester City. Du hast mit ihm damals, ihr wart beide noch jung, er ist 6 Jahre älter als du, aber trotzdem damals war er auch noch sehr, sehr jung, dann parallel schon die A-Jugend trainiert. Wie kam es dazu?
Jan sah aber immer älter aus. Mhm. Also er war zwar nicht ganz so viel älter als ich, aber er sah schon immer älter aus.
Ein ganz schütteres
Ja, das, was er als Spielerkarriere nicht gemacht hat, weil Jan auch immer ein sehr ehrgeiziger Mann war, das hat er dann als Trainer gemacht. Mhm. Und als Co-Trainer in vielen Rollen, auch unter André Schubert, auch bei St. Pauli ja damals auch gewesen. Mhm. Ich glaube, da hat er mit seiner ruhigen Art einen Top-Job gemacht, auch eine Top-Karriere bei Mainz 05 ja auch noch gewesen. Jetzt Manchester City sagt natürlich alles aus. Und damals war es so, dass er A-Jugendtrainer war, einen Co-Trainer gesucht hat. Und ich in meinem letzten Jahr in Baunatal Zivildienst gemacht habe nach meinem Abitur bei den Baunataler Werkstätten und gesagt habe, ja, warum nicht, interessiert mich, unterstütze ich ihn gerne, helfe ich bei. Es war faktisch so, dadurch, dass ich Ende 86 bin und beispielsweise in Tim Kraft Anfang 88 vom Landgasthaus Kraft hier aus Schaumburg, wo wir mit dem Staff immer gerne mal essen gehen. Mhm. Das war dann ein Jahr und ich war der Trainer. Ich hatte natürlich aber auch schon die Erfahrung jetzt aus den 2 Jahren Oberliga und es hat gut gematcht. Ich war auch 3-mal Cheftrainer, 2 habe ich gewonnen, 1 habe ich verloren, als Jan Moritz nicht da war. Das war eine
Selbst
schöne
das
Zeit
weißt
damals.
Du noch, ja?
Ja, das weiß ich noch. Vor allem das, wo wir heute oft drüber reden, das heißt ja immer, dass die jungen Spieler und es ist immer alles zu viel. Mhm. Und auch bei uns, wo wir die Thematik haben, dass viele ja auch noch arbeiten gehen. Und ich meine, jetzt das haben wir auch beim Springer, der kein junger Spieler mehr ist. Und man immer guckt, wo man wen irgendwie überlastet und entlasten muss. Und dann erzähle ich den Jungs schon immer mal die Geschichte, dass ich damals, ich bin 30.06. Abiball. Und übers Wochenende und dann zu Hause ausgezogen. War meine Mutter auch nicht so glücklich, aber bin ich nach Kassel gegangen. Mhm. Und ich bin morgens um 6 Uhr aus dem Haus, weil ich Touren gefahren bin für den Zivildienst in Baunataler Werkstätten, ja, wo mit Behinderten gearbeitet wird, wo man die Leute aus dem Umkreis abgeholt hat. Mhm. Dann habe ich da meine Arbeit gemacht. Dann bin ich am Trainingsplatz gegangen und habe ich weiß gar nicht, wann haben wir damals trainiert, 16:30, 16:45, sowas, war ich Co-Trainer und habe mit der A-Jugend eben eine Trainingseinheit gemacht. Mhm.
Und danach habe ich selber trainiert. Mhm. Und dann bin ich abends um 21 Uhr oder sowas nach Hause gekommen und dann ging es nächsten Morgen wieder los. Mhm. So, und dann haben wir es noch geschafft, ein Top-Oberliga-Jahr zu spielen, beziehungsweise dass mir dann mehrere Angebote aus der zweiten Liga vorlagen. Also es geht. Man darf nicht immer nur reden, was immer alles zu viel ist, sondern gerade bei den jüngeren Spielern, da haben wir heute oftmals Themen mit, diesen unbändigen Willen und diesen Biss mehr zu machen als andere, um eben auch Ziele zu erreichen. Da sind wir oft so, dass die Jungs zögern oder zögerlich sind. Wir haben das oft bei unseren Jungs, die im Training sind, wo ich sage, wann ist denn einer von euch mal wirklich richtig kaputt? Mhm. Also richtig fix und fertig, dass der Trainer hinterher sagt, dem ist vielleicht nicht alles gelungen, aber da wäre echt auffällig. Und diese Mentalität, sage ich mal so, die hatte ich immer. Und das hat sich damals auch gezeigt und deswegen erzähle ich den Jungs schon immer gerne nochmal eine Geschichte von früher, auch wenn ich sonst früher selber immer gesagt habe, wenn die Alten von früher erzählen, da habe ich keine Lust drauf. Jetzt mache ich es, weil in der Beziehung konnte ich mir schon noch auf die Schulter klopfen.
Bist du denn für die jetzt ein Alter? Also wie reagieren die, wenn du denen die Geschichten erzählst?
Nee, natürlich bin ich ein Alter, das ist ja klar. Also ich glaube, jetzt werde ich 39, nächstes Jahr 40, also früher war für uns 40 uralt und das ist heute für die Jungs noch dasselbe. Also das ist und am Ende haben wir als Spieler auch immer zum Trainer oder zum Manager gesagt, der Alte, also das sind Dinger, die bleiben und da mögen sie mich vielleicht mal anschauen und sagen, ach, lass den Alten mal erzählen. Mhm. Aber am Ende des Tages ist schon immer mal wieder was dabei, zumal ich den Weg oben im Profifußball gegangen bin und am Ende ja immer sagen kann, ich weiß, wie es funktioniert.
Du hast einen weiteren, ich würde jetzt sagen Mentor, neben Bernd Lichte angesprochen eben. André Schubert tauchte eben schon mal namentlich auf, der zum damaligen Zeitpunkt erstmal Nachwuchskoordinator beim KSV Baunatal war, da schon so ein bisschen so einen Blick auf dich geworfen hatte. Dann war er auch DFB-Stützpunkttrainer hier in Nordhessen, hatte ich also da auch schon immer im Fokus gehabt. Und hat dir dann für deinen weiteren Werdegang an mehreren Stationen elementar geholfen. Wir hören ihn erstmal und sprechen dann darüber. Hier ist André Schubert.
Ja, nachdem ich Jan-Moritz Lichte schon zum SC Paderborn geholt hatte, war es mir auch möglich, zumindest Sören ein Probetraining zu vermitteln beim SC Paderborn. Es war damals gar nicht so einfach, weil auch Alemannia Aachen, soweit ich mich erinnere, vor der Haustür stand, aber es hat dann geklappt und Sören hat im Probetraining voll überzeugt und hat dann den Weg zum SC Paderborn gemacht. Und ja, es hat nicht so lange gedauert, dass wir dann auch beide gemeinsam zusammenarbeiten konnten, denn ich habe irgendwann auch als Trainer die erste Mannschaft übernommen, auch als sportlicher Leiter des Vereins. Und dadurch haben wir dann einer unserer ersten großen gemeinsamen Erfolge feiern dürfen. Und das war der Aufstieg in die zweite Bundesliga. Ja, und dort hat Sören dann schon auch bewiesen, wie wichtig er für die Mannschaft ist und ist seinen Weg dort gegangen, hat sich immer mehr durchgesetzt, wurde dann Stammspieler und zum Leistungsträger, zu einem sehr, sehr guten Spieler, auch in der zweiten Bundesliga, weshalb ich ihn dann später auch zum FC St. Pauli geholt habe. Also ich wechselte irgendwann zum FC St. Pauli und habe versucht, Sören auch zu einem Wechsel zum FC St. Pauli zu überzeugen. Das hat dann auch funktioniert. Ich glaube, das war für ihn eine extrem wichtige Station. Er ist später auch Spielführer dort geworden und hat dort, glaube ich, mit die meisten Zweitligaspiele dann gesammelt. Eine ganz wichtige Station für ihn, ein großer Verein, ein politischer Verein. In dieser Zeit hat Sören eigentlich schon immer gezeigt, dass er ein selbstbewusster, ein sehr geradliniger Spieler geworden ist. Er ist jemand, der Verantwortung übernimmt und auch immer wieder vorausgegangen ist und auch als Kapitän vor allen Dingen gezeigt hat, dass er eine Mannschaft auch menschlich führen kann, dass er einen sehr, sehr guten Blick für seine Mitspieler, für soziale Aspekte im Fußball hat und sich da auch sehr, sehr um andere gekümmert hat. Ich drücke ihm natürlich alle Daumen für seinen weiteren Weg und ich würde mich freuen, wenn sein Weg noch sehr viel weiter geht, dann vielleicht jetzt auch irgendwann bald mal in den Profifußball, auch wenn der KSV ihn sicherlich im Moment noch sehr, sehr nötig hat. Ich denke, es ist eine Frage der Zeit, wann er da den nächsten Schritt machen wird. Und dafür wünsche ich natürlich alles, alles Gute. Ja, wir hören uns wieder.
Also den letzten Part, das hat noch Zeit. Das hat noch ganz viel Zeit. Du bist noch jung, ja, nicht alt, was die Jungs sagen. Also André hat dir geholfen, 2007 zusammen mit Jan-Moritz Lichte nach Paderborn zu gehen. Später hat er erzählt, hat er dich dann auch zum FC St. Pauli geholt, nachdem er schon dort war. Bleib aber erstmal in Paderborn. Erinnerst du dich noch an dein Probetraining dort?
Was denkst du?
Ja, du erinnerst dich auf jeden Fall. Ja, du erinnerst dich an alles.
Ja, er hat auch noch richtig gesagt, Alemannia Aachen war damals auch eine Woche. Also ich hatte in dieser Oberliga-Saison wirklich eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Und da gab es mehrere Möglichkeiten und das Training in Aachen lief schon ganz gut. Mhm. Und dann sind wir zusammen nach Paderborn gefahren, haben noch ich weiß das wirklich noch ganz genau, im Finke Möbelhaus damals noch Mittag gegessen, weil das NLZ da eng verbunden war.
Ja, der damalige Nachmittags, große Sponsor.
Nachmittags Training, Trainer Holger Fach, 11 gegen 11. Großes Spiel und ich in der einen Mannschaft und wie es manchmal so ist im Fußball, es ist mir alles gelungen. Ja. Also nach 20 Minuten kam Holger Fach auf den Platz und in das 11 gegen 11 rein und hat gesagt, du machst nachher mit dem Manager einen Termin,
ja,
ich hole dich.
Ja.
So. Ja, das war dann an sich erstmal ganz schön, hat das Spiel noch zu Ende gespielt, ich war auch noch 2 Tage länger da, aber donnerstags war dann ein Termin mit Michael Born und das Vertragsangebot aus Paderborn. Am Ende habe ich Alemannia Aachen auch vorgezogen, weil bei der Alemannia, die sind dann damals abgestiegen. Dann wurde Michael Fronzek entlassen, der Trainer war. Ich sollte erstmal die Vorbereitung mitmachen, war alles ein bisschen schwammig. Mhm. Das war in Paderborn dann schon deutlich konkreter. Mein erster Profivertrag. Natürlich noch mit Perspektive in der zweiten Mannschaft zu spielen, oben zu trainieren, so wie es immer ist. Dann musst du dich durchsetzen. Insofern erinnere ich mich daran noch sehr, sehr gut. Ja,
ja, und du hast den Namen des Trainers schon erwähnt. Das ist Holger Fach gewesen. Und der erinnert sich auch noch an dein Probetraining. Wir hören mal.
Ja, erstmal hallo ihr beiden und liebe Grüße an Sören. Lange nicht gesehen leider, aber natürlich in Erinnerung. Ich kann mich daran erinnern, dass unser Geschäftsführer oder Manager, der Michael Born, kam und sagte, da kommt einer zum Probetraining. Ich kannte den nicht, ich glaube aus Baunatal. Und ja, habe ich gesagt, lass ihn mal mittrainieren. Und dann hat er mittrainiert. Und dann bin ich nach dem Training zum Michael Born gegangen und gesagt, pass auf, den kannst du ihm direkt einen Vertrag geben. Der ist besser als das oder als die meisten, die wir da rumlaufen haben im Defensivbereich. Ja, Sören war technisch gut, war nicht langsam, war intelligent oder ist intelligent immer noch. Er wird ja nicht doof geworden sein. Hat, ich glaube, das ist ein anderes Verletzungsproblem gehabt im Laufe seiner Karriere. Und manchmal war er ein bisschen zu intelligent, hätte ich jetzt fast gesagt, für einen Manndecker. Dass er gedacht hat, soweit ich mich erinnern kann, dass er alles fußballerisch lösen kann. Geht aber nicht. Man muss auch mal dazwischen kloppen, richtig? Und das war vielleicht das, was ihn an der großen Karriere gehindert hat. Ich habe den Weg immer verfolgt, wo er gespielt hat. Hat mich immer gefreut, wenn es nach einer Verletzung wieder aufwärts ging. Und erinnere mich an einen sehr liebenswerten, intelligenten jungen Mann. Und ja, ich denke mal, dass er seinen Weg da noch weitergehen wird, dass Kassel nicht das Ende ist und wünsche ihm alles Gute dafür.
Großartig. Tausend Dank an Holger Fach, vermittelt von René Klingbeil übrigens. René hat mir gesagt, das ist für ihn ist Holger Fach so ein richtig starker Mentor, ja, in seiner Karriere gewesen. Und Holger Fach hatte tatsächlich, der hat mich dann angerufen, hat gefragt, was ich wissen will und anderthalb Minuten später habe ich die Sprachnachricht gehabt und wie man hört, er ist nicht in Deutschland unterwegs im Hintergrund, hat man so leicht gehört. Ja, großartig. Erinnerst du dich noch an dein allererstes Zweitligaspiel dann unter Holger Fach? Da hast du ein bisschen drauf warten müssen damals.
Da habe ich ein bisschen drauf warten müssen. Mhm. Ich war ab Herbst war ich dann dauerhaft im Kader auf der Bank. Da hat er sich aber noch nicht getraut, mich einzuwechseln. Da hat er dann eher mal die ganze Mannschaft durcheinander gewürfelt und irgendjemand anders reingebracht. Aber in Offenbach am Biberberg war es dann soweit und ich durfte rechter Verteidiger spielen für David Fall. Der war gesperrt. Wir haben es leider verloren.
1-2.
Aber es war mein erstes Zweitligaspiel. Im Pokal habe ich im Herbst schon debütiert beim VfB Stuttgart damals, aber mein erstes Zweitligaspiel am Biberer Berg habe ich 2-1 verloren, ja. Leider.
Und du hast aber 90 Minuten durchgespielt. Das ist ja außergewöhnlich für jemanden, der das erste Spiel macht.
Ja, wir haben damals auch kein schlechtes Spiel gemacht. Es war für uns ein wichtiges Spiel, was wir eigentlich nicht verlieren durften. Am Ende war die Saison ja in Gänze nicht ganz, ganz glücklich, aber ich glaube, es hat auch gezeigt, dass ich mir das verdient habe und dass er mir da vertraut hat.
Ja, genau. Leider musste Holger Fach dann, ich glaube, ein paar Spiele später, dann Ende Februar.
Das nächste, musste er also gehen. Das war Holger sein letztes Spiel. Relativ kurz vor dem nächsten Spiel hat der Verein da reagiert und ihn freigestellt.
Dann kam Pavel Dotschev, glaube ich, ne? Ihr seid dann abgestiegen, leider in dem Jahr, aber im direkt darauf folgenden Jahr wieder aufgestiegen.
Genau.
Unter welchem Trainer?
André Schubert,
ja,
genau. Der hat glücklicherweise kurz vor Schluss das Ruder übernommen, wo wir haben eigentlich hatten eine herausragende Mannschaft. Wir haben in der Hinrunde, glaube ich, 8 Punkte Vorsprung gehabt, haben das dann im Frühjahr so ein bisschen gedroht zu verspielen. Und da hatte Pavel Dotschev auch keine Idee mehr, wie das funktioniert, dass wir das nicht verspielen. Da hat der Verein in meinen Augen die richtige Entscheidung getroffen und André hat uns übernommen. Wir haben die beiden Saisonspiele noch, die beiden Ligaspiele 6-0, 3-0 gewonnen und in der Relegation gegen Osnabrück 2-mal 1-0 gewonnen und sind souverän in die zweite Liga aufgestiegen und haben sogar danach in der Saison den 5. Platz belegt. Also wir hatten einen Stamm an Mannschaft in der 3. Liga, der dann die nächsten Jahre 2. Liga getragen hat, wo viele Jungs auch echt was geworden sind und wo man wirklich sagen muss, da hatte man damals schon in Paderborn aus den geringen Mitteln, die der Verein hatte, das Beste rausgeholt und mit den Jungs haben wir noch enge Freundschaften bis heute. Also es war damals eine herausragende Mannschaft, vor allem auch im zwischenmenschlichen Bereich.
Ja, hast 5 Jahre insgesamt dann in Paderborn gespielt, hast das alles schon chronologisch richtig aufbereitet, also nach dem Aufstieg, nach dem Wiederaufstieg mit André zurück in die 2. Liga. Ist André noch 2 Jahre dann in Paderborn geblieben, 5. und 12. Platz. Dann kam in deinem letzten Jahr beim SC Paderborn kam Roger Schmidt. Und mit dem seid ihr ganz, ganz knapp dann am Bundesliga-Aufstieg gescheitert. Ich glaube, es war sogar eine Niederlage gegen St. Pauli.
Das ist der letzte Spieltag gewesen. Ja. Ich war leider mit Kreuzbandriss auf der Tribüne.
Ja.
Aber am Ende waren es 61 Punkte in dem Jahr für uns als Mannschaft. Und ich glaube, wenn man manchmal die letzten 10 Jahre durchgegangen ist, dann haben 61 Punkte in 5 Jahren zum Aufstieg gereicht. Mhm. Letztes Jahr hätten sie es auch zum Aufstieg zu erreichen. Damals war es eine starke Liga und wir sind am Ende nur 5. geworden. Aber Roger auch ein fantastischer Trainer.
Ja, und es gibt nicht wenige, die sagen, hättest du dir nicht das Kreuzband gerissen, glaube ich, unmittelbar nach der Winterpause, dann hättet ihr es geschafft.
Ja, das ist müßig, darüber zu spekulieren. Ich glaube, an einem Spieler liegen die Dinge meistens nicht, aber ich hätte uns mit Sicherheit nicht schlechter gemacht.
Du hast nicht spielen können dann durch den Kreuzbandriss, aber ein anderer, den wir heute noch kennen, Lukas Rupp, der hat dann gespielt. Der kam nämlich just in dem Moment, wo du dir das Kreuzband gerissen hast, als Laie von Gladbach für ein halbes Jahr. Da gerne nochmal in den Podcast mit Lukas Rupp reinhören. Da geht es auch um diese Zeit unter anderem. Und letztlich für den KSV heute war das ein wichtiges halbes Jahr. Für dich zwar schmerzhaft, weil du nicht hast spielen können, aber du hast Lukas Rupp kennengelernt. Und ohne dieses halbe Jahr wäre Lukas heute nicht beim KSV.
Das hast du sehr schön so formuliert und da ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
Ja, 2012 bist du dann den Rufen von André Schubert gefolgt. Der war schon ein Jahr vorher von Paderborn dann ist glaube ich sportlicher Leiter dann geworden in Pauli?
Nee, der ist als Trainer. Dorthin gegangen. In Paderborn hat er ja beides gemacht, ist als Trainer dorthin gewechselt und dann kam Roger Schmidt zu uns und Michael Born kam als Manager zurück.
Wie gesagt, du bist dann 2012 zum FC St. Pauli gewechselt, genau. Hast wieder 5 Jahre dort gespielt, bist Kapitän dort bei den Kiezkickern geworden. André hat es eben schon gesagt, ist so, glaube ich, die prägendste Station deiner Karriere gewesen, auch einfach aufgrund des Clubs.
Der Club hat natürlich ein anderes Standing noch als der SC Paderborn. Für mich persönlich, ich habe es angesprochen, die meisten Zweitligaspiele habe ich für Paderborn gemacht, aufgrund der Verletzungshistorie bei St. Pauli, die da losging mit dem ersten Kreuzbandriss.
Du bist mit dem Kreuzbandriss übrigens dann von Paderborn noch dorthin gegangen.
Ja. Genau. Und hatte dann dort einen Rückschlag, sodass im ersten Jahr sehr, sehr schwierig war anzukommen. Ich möchte da beide Vereine irgendwie nicht ranken, weil beide Vereine, ich bin in Paderborn Profi geworden, habe da die meisten Spiele gemacht, was da Freundschaften entstanden sind damals, der Physio ist heute noch da, der Jörg Liebeck, da darf man gar nicht, da darf man gar keinen vergessen, wenn ich den Sören Brandi nehme, unsere Familien, wir sind gegenseitiger Patenonkel von unseren Kindern, Markus Krösche, der jetzt Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt ist, Thomas Bertels, Jens Wemmer, keine Ahnung wer da alles noch, Florian Mohr, mein Innenverteidigerkollege damals, da ist so viel entstanden, so, und dann kommt Hamburg, natürlich als prägende Station, weil meine ersten beiden Kinder dort geboren sind. Ich bin Kapitän des Clubs geworden, habe natürlich das Ganze drumherum im Club auch erleben dürfen und habe da sicher Hochs und Tiefs gehabt, auch durch die Verletzung. Aber klar sind das meine beiden prägendsten Stationen als Spieler, keine Frage.
Hast unter anderem dann mit Ewald Lien zusammengearbeitet, beim FC St. Pauli, absolute Kultfigur bis heute geblieben, hat einen eigenen Podcast, ich höre den sehr, sehr gern, weil Ewald natürlich auch die Gabe, die Fähigkeit hat, weit über den Fußball hinaus Dinge zu besprechen. Der ein oder andere wird manchmal denken, vielleicht ein bisschen zu viel. Da geht es dann oft darum, welche S-Bahn er nicht erwischt hat auf dem Weg zum Fußball. Aber er ist ein toller Kerl, warst Kapitän unter ihm. Ja, ihr galtet so als das Traumduo. Warst schon der verlängerte Arm dann auf dem Feld von Ewald Lien?
Nur wir hatten auch unsere schwierigen Phasen, weil in Summe muss man ja sagen, ich war 5 Jahre bei St. Pauli, ich hatte aber mehr als 5 Trainer. Das ist ja auch nicht immer das, was man sich vorstellt. Ewald und ich haben aber ein sehr offenes, sehr gerades Verhältnis gehabt. Jeder wusste, was er an dem anderen hat. Und Ewald war aber auch jemand, der gerne immer die aufgestellt hat, die jeden Tag trainieren. Und wenn du nochmal ein Training verpasst hast, dann hat er auch schon mal gezweifelt. Wir hatten damals eine Phase, wo ich aus einer längeren Verletzung kam und als Kapitän nicht wieder direkt zurückgekehrt bin, was ich eigentlich gewöhnt war. Ich habe eigentlich alle meine Spieler, ich glaube ich, über 91% Startelfquote. Also ich habe eigentlich immer von Anfang an gespielt. Und es war damals eine schwierige Phase für mich, diese andere Seite auch zu sehen. Aber ich habe meine Rolle als Kapitän dann wahrgenommen, das große Ganze, und habe mich da dieser Rolle gefügt. Und da hatten wir einen sehr guten Austausch. Und ich glaube, das war auch was Prägendes für meine weitere Zeit, die ich dann auch anderen mitgeben konnte, wie wichtig diese Gemeinschaft und diese Gruppe und vor allem auch diese Kabine ist und wie jeder sein Päckchen zu tragen hat.
Nach dem FC St. Pauli ging es dann 5 Jahre in den Osten, 2 Jahre zunächst nach Dresden bei Dynamo. Also insgesamt habt ihr 5 Jahre in Dresden dann gewohnt. Nach 2 Jahren Dynamo dann noch 3 Jahre Aue, aber wie gesagt mit der Familie weiter in Dresden gewohnt. Eine wichtige Zeit für euch auch als Familie. Du hast eben die 2 Kinder schon angesprochen, die in Hamburg geboren wurden. Dann gab es noch 2 weitere in Dresden.
Ich wäre aus Hamburg auch nicht weggegangen. Also das war hast damals gesagt, ein auslaufender ich wollte nie Vertrag. Weg aus Hamburg. Nö, ich wollte auch nicht weg. Wir waren da sehr, sehr glücklich, haben Eigenheim gesucht und alles. Und ich wollte nur einen 2-Jahres-Vertrag. Ich war 30 Jahre alt und ich konnte den Verein verstehen, dass er mir 1 Jahr plus Option angeboten hat. Ich war Kapitän und am Ende ja trotzdem immer Leistungsträger. Ich wollte einfach 2 Jahre und die habe ich nicht bekommen. Ich habe aber mit 30 nicht eingesehen, diese Option zu zahlen. Habe ein sehr gutes Jahr gespielt in der 2. Liga und dann gab es eben mehrere Angebote. Und man hat eben nur eine relativ kurze Karriere. Und Ralf Minge und Uwe Neuhaus, mit denen habe ich mich damals in Berlin getroffen. Das waren schon wirklich gute Gespräche. Und dann weiß man natürlich, welche Strahlkraft Dynamo Dresden da auch als Ostverein hat. Und die sind gerade in die 2. Liga aufgestiegen, haben super Fußball gespielt. Das hat zu mir auch gut gepasst. Und dann ist Fußball am Ende so, wie es ist. Dann gab es einen 3-Jahres-Vertrag, eine Möglichkeit, wo wir sagen, okay, dann gehen wir als Familie diesen Schritt eben nochmal, weil es für mich sportlich dann nochmal was anderes einfach war, als nur 1 Jahr bei St. Pauli zu verlängern. Da war ich schon immer ganz gerade.
Genau, hast dann in Aue letztlich dann nochmal unter Dirk Schuster, dann kam nochmal Pavel Dotschep, unter dem du da nochmal gespielt hast. Genau, und auch hin und wieder mal Interimstrainer. Also war dann auch nochmal eine spannende Zeit. Familie haben wir eben schon mal angesprochen. Du hast die Familie immer geschützt. Ich sage das deswegen, wir haben kurz überlegt, ob wir vielleicht jetzt eines deiner Kinder vielleicht zu Wort kommen lassen. Und ich habe gesagt, nee, ich mach's nicht, weil ich habe bei Sören immer das Gefühl gehabt, dass das schon so ein geschützter Raum ist für dich, die Familie. Es gibt so ein Foto mal, haben wir damals bei deiner Vorstellungssendung schon drüber gesprochen, wo du, glaube ich, mit deiner Tochter bei deinem letzten Spiel, glaube ich, für den FC St. Pauli eingelaufen bist, am Millantor-Stadion. Ansonsten habe ich aber immer eher das Gefühl, dass du sagst, hier komm, lass meine Familie bitte in Ruhe.
Ja, jetzt nicht proaktiv, nicht bewusst, dass ich da komplett den Riegel vorschiebe. Ich glaube, da haben die Kids ja mir bei Sky auch mal eine Sprachnachricht geschickt, als ich in der Sendung war. Natürlich ist es so, dass ich das ein bisschen im Hintergrund lassen möchte, weil es Privatsphäre ein Stück weit ist und die dann nicht immer was zu suchen hat. Aber da siehst du mich, glaube ich, ein bisschen zu streng. Wenn du meine Tochter jetzt hier gespielt hättest, hätte ich kein Problem damit.
Hättest kein Problem gehabt. Okay. Spielt ja auch selbst Fußball, ne?
Inzwischen. Sehr gut sogar. Ja, die Älteste ist Fußballerin, die Zweite ist Leichtathletin, die ist das zweitschnellste Mädchen in Hessen in ihrem Jahrgang.
Wow.
André hat ja eben schon erwähnt, dass ich nicht langsam war. Ist vielleicht auch ein Hinweis für Lukas Rupp, der immer irgendwie mal erzählt, irgendwelche Märchen erzählt, ich wäre langsam gewesen. Nee, ich war nicht so langsam, war ziemlich schnell. Und mein Sohn auch Fußball und die Kleinste fängt gerade so an zu turnen.
Super. Also dann sind wir auch schon beim Thema Mädels. Wir beenden jetzt so deinen aktiven Spielerblock, kommen wieder zurück zum KSV. Und der KSV besteht natürlich aus viel mehr als dieser ersten Mannschaft. Die steht immer in der Öffentlichkeit, immer im Fokus. Aber auch deine tägliche Arbeit beschäftigt sich ja nicht 24 Stunden mit der ersten Mannschaft, sondern natürlich mit den Frauenteams, natürlich mit der Nachwuchsabteilung. Und deswegen lassen wir die jetzt auch zu Wort kommen und beginnen mit dem Leiter der Frauen- und Mädchenabteilung beim KSV. Das ist Alessandro Zirus und auch er sagt was zur Zusammenarbeit mit Sören.
Ich schätze den Sören sehr. Ich finde, Sören ist ein total angenehmer, offener und sehr transparenter Typ. Unterstützt uns enorm in der Frauen- und Mädchenabteilung. Wir treffen uns regelmäßig. Wir haben mindestens 2-3 Mal die Woche Kontakt miteinander. Und ich kann mich erinnern, als ich im Sommer 2025 das Amt des Koordinators für die Frauen- und Mädchenabteilung übernommen habe, bestand eine Vakanz auf der C-Juniorinnen-Trainerposition. Und trotz seines vollen Terminkalenders hat Sören nicht lange überlegen müssen und hat sofort zugesagt, das Traineramt mit mir zu übernehmen. Das war unfassbar wertvoll für die Spielerinnen, mal mit einem Ex-Profi Trainingseinheiten absolvieren zu dürfen. Wir waren gemeinsam auf dem Hessen-Pokalfinale, wo wir Zweiter geworden sind hinter Eintracht Frankfurt. Auch das war ein super Erfolg für uns, für die Spielerinnen, aber auch für uns als gesamte Abteilung, auch für mich diese Erfahrungswerte mitnehmen zu dürfen. Und ich bin wirklich froh, da jemanden mit Sören an unserer Seite zu haben, in einer führenden Rolle, wo wir ganz klar wissen, was er sich vorstellt, welche Richtungen er einschlagen möchte, dass er ganz offen mit uns umgeht und wir da ständig im Austausch miteinander sind. Und deswegen sind wir da sehr, sehr froh, jemanden mit dieser Expertise in unseren Reihen haben zu dürfen.
Also die Frauen liegen dir am Herzen, da hast du dich von Beginn an voll reingeklemmt.
Ja, nicht nur, weil meine Tochter spielt, aber ich meine, da muss man ja keinen Unterschied machen, ob die Mädels Gas geben, Fußball oder die Jungs. Das war von Anfang an klar, dass wir den Verein da auf diesen drei Säulen eben aufbauen wollen und dass die Frauen vor allem da auch mehr gesehen werden müssen von dem Rest des Clubs. Ich glaube, da haben wir einen sehr, sehr guten Weg eingeschlagen und auch eine tolle Zusammenarbeit.
Ja, und die Erfolge geben dir recht. Durch den Zusammenschluss mit Jan Kalten spielt die erste Frauenmannschaft inzwischen in der Regionalliga und ich glaube, ein absolutes Highlight, nicht nur für die Mädels, sondern für den gesamten Verein, war das Derby im Aue-Stadion gegen Kickers Offenbach.
Auf jeden Fall, und wir haben es auch noch gewonnen.
Ja.
Anders als die Herren haben die Mädels das Derby gewonnen vor über 1000 Zuschauern. Man hat ja auch angemerkt, die Mädels sonst auf dem G-Platz oder auf dem F-Platz zu Hause vor so einer Kulisse zu spielen, dass das extrem besonders für sie war, waren sie am Anfang auch ein bisschen nervös, was das Spielerische angeht. Und das ist Bestätigung dafür und das ist schön zu sehen. Das hat mich sehr, sehr gefreut und da sind wir auf einem guten Weg, haben auch eine gute Nachwuchsabteilung bei den C- und B-Mädels, die Alessandro ja auch angesprochen hat, mit Clara Trümner auch eine Nationalspielerin da. Also das ist auch im Frauenfußball der absolut eingeschlagene, gute Weg, den wir hier gewählt haben.
Super. Eines der bekanntesten Gesichter bei den Fußballfrauen ist ganz sicher Lisa Lattermann. Und natürlich wollen wir auch Lisa kurz hören.
Die engere Zusammenarbeit mit Sören hat für mich vor circa einem Jahr begonnen. Wir haben ja die Frauen- und Mädchenabteilung da so ein bisschen umstrukturiert. Und auch der Zusammenschluss mit dem TSV Jan Kalden war da ja ein Thema. Und da muss man wirklich sagen, Sören war immer da, hat da sehr viel Zeit investiert, hat da wirklich auch versucht, alles, was wir uns so in den Kopf gesetzt hatten, auch umzusetzen. Natürlich uns auch mal ein bisschen eingebremst, aber das gehört für mich auch voll und ganz dazu. So muss eine gute Zusammenarbeit laufen. Und bei Sören ist es so, man kann sich auf ihn verlassen. Er redet klare Worte und das ist auch gut so. Und deswegen aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht, was den Frauen- und Mädchenfußball angeht, wirklich eine Bereicherung für den Verein. Und ich hoffe, dass wir auch weiterhin so gut zusammenarbeiten können.
Ja, Lisa wurde von euch im September für ihr 300. Spiel für die Löwinnen geehrt. Lisa ist sozusagen das Pendant zu Freddy Brill. Beide jetzt mit jeweils 300 Spielen. Ja, absolute Identifikationsfiguren und Vorbilder, glaube ich, ja.
100%. Und Lisa Lassermann steht für diese Abteilung wie keine andere, weil sie ja nicht nur Spielerin ist, sondern auch immer vermittelt mit den Eltern im Jugendbereich. Als Trainerin selber zur Seite geht, ihre Scheine ja da auch gemacht hat und ihren Papa wollen wir auch nicht vergessen, Manfred Lattermann, der das ja auch schon seit Jahren für den Frauen- und Mädchenfußball macht. Aber ich habe gestern auf der Jahreshauptversammlung auch erzählt, dieser Zusammenschluss mit Kalden, das war eine größere Geschichte, vor allem rechtlich war es nicht einfach und diese Vereine wieder zusammenzuführen, die sich ja vor ein paar Jahren mal bewusst auch getrennt haben, wo es einfach Differenzen gab, auch zwischen den Mädels. Und jeder weiß natürlich, wenn Mädels untereinander so ein paar Befindlichkeiten miteinander haben, dass es nicht immer ganz einfach ist. Und hier nebenan im Löwenheim, da gab es schon die eine oder andere Sitzung mittwochs, dann waren mal 20 bis 40 Frauen noch da. Da hatte ich schon das ein oder andere Stirnrunzeln oder den ein oder anderen schwierigen Mittwochabend und kam sehr, sehr spät nach Hause. Und gestern auf der Jahreshauptversammlung habe ich es auch gesagt, also dass unsere Partner zu Hause das so mitgemacht haben, weil ich habe da teilweise Lisa jeden Mittwochabend sehr, sehr lange und sehr, sehr spät gesehen, dass da mal keine Missverständnisse aufkamen. Das war wirklich ganz lustig, aber am Ende gibt uns der Erfolg recht, weil ich glaube, jetzt sind wir auch hier im Frauen- und Mädchenfußball, die Nummer eins in Nordhessen und der Zusammenschluss, der einfach sein muss, dass die besten Mädels hier einen guten Fußball spielen können.
Sind aktuell Tabellensiebter. Was traust du den Mädels zu? Nach unten, ja, ich glaube 6 Punkte aktuell ausreichend Luft.
Naja, jetzt ging es erstmal darum, das zusammenzuführen. Wir haben dieses Jahr sogar Spielerinnen aus Wetzlar. Das sind 100 Kilometer einfache Strecke, die Mädels, die das auf sich nehmen. Also jetzt ging es darum, erstmal wirklich anzukommen, weil wir hatten auch eine schwierige Thematik auf der Trainerposition. Da ist der Alessandro dankenswerterweise eingesprungen. Da schauen wir, wie wir das die nächsten Jahre aufstellen werden und insofern diese Saison einfach erstmal ankommen beim KSV. Aber natürlich mittelfristig wollen wir schon kratzen, wenn die Stuttgarts und Hoffenheims aus dieser Liga raus sind.
dann wollen wir schon zeigen, dass Nordhessen und Frauenfußball in Nordhessen durchaus Qualität hat.
Von denen spielen, glaube ich, die Nachwuchsteams, ne, mit in der Regionalliga, also von Stuttgart und von Hoffenheim.
Letztes Jahr ist der VfB Stuttgart mit der ersten Jahr auch hochmarschiert. Mit Hoffenheim ist es die U20, aber natürlich sind das Mannschaften, wo es schon schwer ist. Mhm. Ich glaube, die Eintracht spielt mit ihrer dritten Mannschaft, der da drin, mit der U19. Mhm. Die haben andere Möglichkeiten, aber wir wollen da schon eine gewichtige Rolle reden. Und wenn es perspektivisch möglich ist, für den Club in die zweite Bundesliga aufzusteigen, was ja auch schon andere Vereine vergleichbarer Größe des KSV geschafft haben, dann wäre das natürlich wieder ein weiterer Erfolg.
Dann springen wir in die Nachwuchsabteilung und hören da Thorsten Schönewolf, ist einer von denen, die sich als Protagonisten da um den Nachwuchs kümmern. Und wir hören ihn, was er zur Löwenjugend sagt und wie sich das entwickelt hat, auch dank deiner Expertise.
Natürlich hat er sich auch stark eingebracht, dass wir besser ausbilden müssen, mit dem Ziel, dass wir in Zukunft wieder mehr Spieler aus der Region, aus dem eigenen Nachwuchs auch wieder den Sprung ins Au-Stadion schaffen. Dazu wissen wir müssen besser ausbilden, wir müssen die Talente nicht nur halten, sondern auch besser fördern. Sören hat uns in dem Zusammenhang auch den Kontakt über Hannes Wolf auch zum DFB und zur der Trainingsphilosophie Deutschland hergestellt. Darüber hinaus trainieren Nachwuchsspieler in regelmäßigen Abständen mit dem Trainerteam der ersten Mannschaft, was natürlich einmal eine Riesenauszeichnung, ein Riesenansporn für die Jungs ist, aber natürlich auch die Verbindung herstellt nach oben. Ja, ein wesentlicher Baustein, der noch dazu kommt, ist natürlich der Umbau unserer zweiten Mannschaft in eine U-Mannschaft, in eine höhere Nachwuchsmannschaft. Einfach um den Sprung von der U19 in den Regionalliga-Kader, der ist verdammt groß, und da einfach nochmal einen Zwischenschritt einzubauen. Wir freuen uns natürlich alle, dass wir mit Aaron Lische-Prieto und Emre Büyükata, nicht zuletzt auch Jakob Kunze, der noch A-Jugendlicher ist, jetzt Jungs aus dem eigenen Nachwuchs wieder im Kader der ersten Mannschaft sehen, die auch ihre Spielzeiten bekommen. Ja, und das soll nicht das Ende gewesen sein. Wir hoffen natürlich, dass wir da in den nächsten Jahren den ein oder anderen jungen Spieler aus der Region aus dem Nachwuchs noch im Au-Stadion sehen werden. Und wie gesagt, dafür, um es abzuschließen, bin ich Sören sehr dankbar, weil er überhaupt diesen Weg oder diese Chance erst möglich gemacht hat. Und vielen Dank dafür, Sören, und mach weiter so. Ich bin froh, dass du da bist. Ciao.
Ja, danke, Thorsten Schönewolf. An der Stelle nochmal dazu gesagt, also Thorsten musste ich so ein bisschen kürzen, und das Gleiche gilt übrigens auch für Bernd Lichte und für André Schubert. Sören, du bekommst aber natürlich die gesamte Länge, die war noch viel ausführlicher, später noch zu geschickt, ist doch klar. Also, Verbesserung der Nachwuchsabteilung zeigt Früchte, hat Thorsten schon angesprochen. A-Jugend kämpft in der Hessenliga aktuell noch um den Aufstieg, sind Dritter.
Ja, wir haben letztes Jahr und dieses Jahr das knapp verpasst, die NLZ-Liga zu spielen. Das wäre für die Jungs natürlich nochmal ein Highlight. Aber grundsätzlich haben wir, glaube ich, den Fokus darauf gelegt, dass es in der Jugend um Ausbildung geht. Und da ist die persönliche Entwicklung manchmal noch wichtiger als die mannschaftliche. Wir schieben da viel durch, und das war für mich unabdingbar, als ich hergekommen bin. Ich bin ein Kind der Region, ich habe selber hier Jugend gespielt, dass wir besser ausbilden müssen, damit, weil wir oben eben nicht die Möglichkeiten haben eines SV Sandhausen oder der Konkurrenz aus Südhessen. Und die ersten Früchte trägt es jetzt, aber die Früchte wird es dann in Zukunft auch tragen, weil wir den ganzen U-Bereich da verändern. Und das Schöne für mich aber eine riesen Hilfe, genauso wie Michael Bayer, Torge Brandmehl oder das ganze Team mit Christos Tomoglu, Christian Elser, die darf man da nicht vergessen. Also das haben wir auf breitere Schultern aufgestellt, von der Philosophie her auch dem angepasst, inklusive der U23, wie wir oben spielen, mit Danny Overkamp da ein großes Trainertalent verpflichten können. Und die sind Erster in der Verbandsliga. Wenn wir da die Hessenliga noch ziehen würden, dann wäre das für die Jungs hier aus der Region schon mal ein Faustpfand und für die nächsten Jahre einfach eine sehr, sehr gute Art und Weise, als Fußballspieler ausgebildet zu werden.
Ja, hast die zweite Mannschaft angesprochen, wenn wir sie schon als höchste Ausbildungsmannschaft sozusagen bezeichnen. Also Aufstieg ist tatsächlich denkbar in die Oberliga, ist finanziell auch machbar. Ich sag mal, wir reden dann von einem Etat neben dem Etat der ersten Mannschaft, der ja dann auch erstmal gestemmt werden muss.
Na gut, dieses Jahr ist uns gelungen, dass die Mannschaft günstiger war als letztes Jahr und ist besser. Also insofern, es geht ja nicht darum, dann eine großartige Hessenliga-Mannschaft aufzustellen und dann einzusammeln, was hier in der Region zur Verfügung steht. Nein, das ist dann die Mannschaft, in die die meisten unserer U19-Spieler mitkommen sollen. Und das haben wir noch allen gesagt. Wir haben gerade bei dem 2-7er-Jahrgang einen sehr, sehr guten Jahrgang, auch in der Breite, wo wir viele Spieler mitnehmen wollen, die jetzt schon dabei sind. Das sind ja jetzt immer schon 4, 5 U19-Spieler. Wenn ich an Finn Sauer im Tor denke, Schönwolf, Lasse Schönwolf, sein Sohn, also Schöne, sein Sohn, der Lasse, der uns zwei Matchwinner bereitet hat in Vellmar und in Willingen in der 94. Es spielen ja schon viele, Finn Lindner, 07er in der Verbandsligamannschaft, und das macht der Danny Overkamp da herausragend, aber mir geht es noch gar nicht mal so sehr ums Ergebnis, sondern die Art und Weise, wie wir spielen, macht es den Jungs dann auch leichter, wenn sie oben schnuppern dürfen. So. Und am Ende des Tages wäre es natürlich ein absolutes Faustpfand, die Hessenliga, aber so viel teurer, außer dass du ein paar Fahrten mehr hast, würdest du nicht. Ein Spiel gegen Baunatal, was, glaube ich, unsere Zuschauer ganz gern annehmen würden, ist dann ein Highlight. Wir werden dann aber nicht mit Hessenliga-Verträgen um uns schmeißen, sondern da geht es darum, dass die Jungs sich dann auf einem sehr, sehr guten Niveau beweisen, um den Sprung in die Regionalliga einfach kleiner zu machen.
Sören, großartig. Wir hören, alle schätzen dein Engagement, deine Expertise und das Wichtigste, alle schätzen dich vor allem als Mensch und Persönlichkeit. Das kann ich hier an der Stelle auch mal persönlich unterstreichen. Du stehst uns wirklich immer zur Verfügung, nicht nur hier und heute beim Podcast, sondern wir haben es angesprochen, auch beim Löwenradio. Ich habe noch nie irgendwie von dir vor dem Spiel mal gehört, die Frage will ich nicht haben und das Thema wollen wir aber nicht thematisieren, sondern du stehst immer zur Verfügung. Und eigentlich habe ich das Gefühl, dass, also während des Spiels haben wir schon drüber gesprochen, da stehst du komplett unter Strom, das sollte man dich besser nicht ansprechen, aber vor und nach dem Spiel strahlst du die Ruhe selbst aus.
Das sind schöne Worte und das hört man auch gern, dann weiß man zumindest, dass man nicht so ganz viel verkehrt gemacht hat, das ist ja auch das Schöne. Aber ja, dafür bin ich letztendlich auch da, also das ist auch meine Rolle und ich kann mich nicht komplett einigeln oder da diese Blase um mich herum aufziehen. Ich glaube, sonst wird dir ja auch langweilig werden beim Auswärtsspiel. Insofern stehe ich da auch immer gerne für dich zur Verfügung, weil du mir bisher, glaube ich, auch noch keine unangenehme Frage gestellt hast. Also sonst hätte ich
wir nachholen.
Die rote Karte liegt ja hier, vielleicht müssen wir die dann mitnehmen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, welche unangenehme Frage du mir stellen würdest, die ich nicht beantworten möchte.
Ja, und das Menschliche schätze ja nicht nur ich und die wir jetzt schon gehört haben, sondern das schätzen auch die an dir, die täglich mit dir zusammenarbeiten. Und da hören wir jetzt stellvertretend mal die Chrissy aus der Geschäftsstelle.
Sören ist ein ehrlich und direkter Chef, der dennoch sehr, sehr kollegial ist, immer Ansprechpartner für alle ist, ein offenes Ohr hat, der für das Miteinander steht, der im Teamgedanken lebt sozusagen, oder dem Teamgedanken lebt. Ein Workaholic, definitiv. Also er ist wirklich für jeden und alle, die irgendwas mit dem Verein haben, da. Ja, nicht nur alles, was rund um die erste Mannschaft ist, sondern auch die Jugend, die Frauen. Er hat im Sommer ja auch die Mädels mit aufgebaut. Aber dennoch steht die Familie immer ganz, ganz oben. Aber ohne Fußball würde es einen Sören Gunther nicht geben.
Ja, und das würdest du selber ja auch gar nicht wollen. Und die Familie auch nicht.
Die Familie kennt es nicht anders. Ob sie es irgendwann vielleicht mal bevorzugen würden, wenn Papa ein bisschen öfter da wäre, das will ich jetzt nicht leugnen. Aber am Ende ist Fußball das, was ich am besten kann.
Sören, nach so viel Liebe und Begeisterung von allen Protagonisten kannst du den KSV eigentlich unmöglich verlassen. Dein Vertrag läuft dennoch im Sommer aus. Ja? Ich gebe dir jetzt mal so ein paar Zahlenkolonnen. Was fällt dir dazu ein? 0351. 03771 und 040.
Ja, also, warte mal, 040 war, glaube ich, Hamburg, ne?
0351.
Boah.
Das ist Dresden. Und 03771 ist Aue. Ja, und du ahnst, warum ich dich das frage. Also, wenn man jetzt aktuell mal auf deine Ex-Clubs guckt und wo die gerade stehen, dann fällt natürlich auf, dass drei dieser vier großen Ex-Clubs, Paderborn mal außen vor, denen geht's richtig gut, sportlich. Den anderen dreien geht's, denen geht's richtig schlecht. Das können wir nicht anders sagen. Dynamo Dresden vorletzter in der zweiten Liga, Aue viertletzter in der dritten und St. Pauli haben wir schon angesprochen, vorletzter in der Bundesliga. Die könnten natürlich alle Hilfe gebrauchen. Wie oft hast du denn Anrufe mit diesen Vorwahlen aktuell?
Das war wirklich kreativ, aber nee, die von Aue, die habe ich, glaube ich, noch nie gewählt. Also das... Das überrascht mich jetzt wirklich. Nein, natürlich verfolgt man das, aber der FC St. Pauli beispielsweise in der Bundesliga, nur weil sie jetzt mal eine schwächere Phase haben, glaube ich nicht unbedingt, dass die Hilfe brauchen. Und das immer auf die Ex-Vereine zu reduzieren, macht eigentlich gar nicht so den Sinn. Natürlich ist es am Ende Fußball und natürlich kennt man mich in dem Geschäft. Und sicherlich, das hat man die letzten Jahre auch mitgekriegt, gibt es immer auch mal eine Anfrage oder mal einen Kontakt. Das bleibt nicht aus, das ist das Geschäft. Aber ich habe trotzdem ja auch hier gesagt, dass wir mit dem Verein in Gesprächen sind und
Insofern gibt es dazu eigentlich, ist es relativ unspannend. Es gibt da aktuell wenig zu sagen. Wir haben uns vor 14 Tagen das erste Mal getroffen und sind da in Gesprächen und dann schauen wir jetzt, was passiert.
Ich würde vorschlagen, du bleibst einfach hier, bis der KSV in der Bundesliga spielt, denn das fehlt dir ja persönlich auch noch, die Bundesliga.
Ja, das hat Jens Rose ja damals in seiner unnachahmlichen Art in unserem Interview auch gesagt, dass wir deswegen so gut zusammenpassen, weil sowohl der KSV als auch ich immer am Bundesliga-Aufstieg gescheitert sind. Das ist das, was ich an ihm mag und wo ich auch sehr, sehr gut drüber lachen kann, auch wenn man meinen könnte, es geht auf meine Kosten. Aber ich mag das und insofern ist das ein spannender Gedanke.
Sören, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Jetzt würde ich sagen, nutz die letzte Woche, vielleicht die letzte Arbeitswoche noch und dann nächste Woche ist Geburtstag. Feier schönen Geburtstag und dann vielleicht ein bisschen Zeit auch für die Weihnachtsvorbereitung mit der Familie.
Ich muss umziehen. Das kommt mir nicht so kurz. Ja, das ist so ziemlich das größte Thema. Das muss ich hier erwähnen, sonst schimpft meine Frau. Wir ziehen nächste Woche in unser eigenes Haus. Da kann sich jeder vorstellen, was da auf uns zukommt, was aktuell alles anfällt. Das wird so relativ pünktlich vor Weihnachten fertig. Da wollten wir drin sein. Wenn das klappt, dann ist es ein sehr, sehr schönes Weihnachtsfest für uns.
Wir drücken euch die Daumen. Grüße natürlich auch an die Familie zu Hause und dass sie dir so viel Zeit lassen, sich um den KSV zu kümmern.
Dankeschön.
Tausend Dank an euch, liebe Löwenfans. Auch euch natürlich schöne Festtage. Wir hören uns wieder im Februar mit dem Löwenradio live von allen Auswärtsspielen, inklusive Sören Gonter, wenn er nicht ganz so weit von uns entfernt steht. Und natürlich eine neue Podcast-Folge gibt es dann im Löwengebrüll auch hier im Februar. Mein Name ist Patrick Schumacher und den Rest macht jetzt wie immer der Chef.
Nachspielzeit, was ich euch unbedingt noch sagen will.
Ja, grundsätzlich gerade jetzt wünsche ich allen ein fröhliches, gesegnetes, besinnliches Weihnachtsfest, dass alle gesund bleiben. Und das, was ich immer gerne mitgebe, habe ich gestern auf der Jahreshauptversammlung gemacht. Das ist eine Grundsatzeinstellung. Ich glaube, es gibt keine geeignete Alternative zum Optimismus. Und wir sind gerade auch in Nordhessen oftmals viel zu skeptisch und viel zu pessimistisch. Und es macht gar keinen Sinn. Also immer nur darüber nachzudenken, warum was schlecht ist oder warum was schlecht werden könnte. Das ist ein Stück weit auch eine Lebenseinstellung von mir, gerade vielleicht auch aus meinen Verletzungen. Denkt einfach daran, was man erreichen kann. Denkt einfach daran, was das Schöne im Leben ist und was auch immer wieder schön sein kann bei allen schweren Schicksalen, die ich jetzt hier nicht verneinen möchte oder vernachlässigen möchte. Aber grundsätzlich im Leben immer an das Gute zu glauben und das Glas eher halb voll zu sehen als halb leer, ist ein Grundsatz, den wir uns vielleicht alle auf die Fahne schreiben sollten. Und damit könnte ich mich hier verabschieden.
Löwengebrüll. Hier ist der offizielle Podcast des KSV Hessen-Kassel.